Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute geht's erst ganz zum Schluss um Bitcoin, aber bleibt trotzdem dran, denn ich habe Florian Klenk, einen der bekanntesten österreichischen Journalisten von der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sprechen über die Vorgänge auf der geopolitischen Ebene, die Vorgänge im Medienrecht. Ich frage ihn, wie man das denn machen soll, dass man die internationalen Online-Plattformen wie X reguliert. Er sagt, ja, das geht schon, Medienrecht gibt's ja auch für Zeitungen. Viele von den Dingen, die er sagt, haben mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Viele Dinge, die er meint, waren nicht meine Meinung, aber genau deswegen habe ich ihn eingeladen, um einfach auch mal eine andere Perspektive reinzuholen und auch zu hören, wie man die Welt sehen kann. Und es ist ein absolut schlüssiges Gespräch geworden, nicht nur über die Medien, sondern auch eben über Trump, über Putin, über die Kriegsgefahr und die aktuelle Aufrüstung in Europa. Ich glaube, dass viele von euch aus diesem Gespräch viel mitnehmen können, auch wenn manche sagen werden, da und da bin ich anderer Meinung, aber genau deswegen machen wir das ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir machen heute eine Spezialfolge. Herzlich willkommen, Florian Klenk, Chefredakteur des Falter.
Hallo, grüß dich.
Servus. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Wir haben ein paar Mal verschoben, dafür ist in der Zwischenzeit so viel passiert. Du bist, für alle, die dich nicht kennen, bist Chefredakteur, Herausgeber des Falter und auch Mitgesellschafter, also Unternehmer, wie du mir gesagt hast, ein Kapitalist.
Ja.
Kapitalist durch und durch. Ich habe mir den Falter gerade geholt. Sehr, sehr bekannte Wiener Stadtzeitung, linke Wiener Stadtzeitung, ist fair, oder?
Nein.
Nicht fair, warum nicht?
Erstens sind wir eine Wochenzeitung. Wir sind schon seit 2007 keine Stadtzeitung mehr, sondern okay. Wir sind derzeit die größte politische Wochenzeitung Österreichs. Wenn man jetzt die Nöen und die Bezirksblätter rausnimmt, die eine andere Rolle spielen, aber wir sind die reichweitenstärkste österreichische Wochenzeitung.
Also Rebranding, das ich nicht mitbekommen habe.
Ja, seit 17 Jahren.
Seit 17 Jahren
fast schon. Fast so alt, wie du bist. Ne? Du bist wahrscheinlich schon ein bisschen älter.
Aber das bleibt hängen. Weißt du? Das ist so wie Montag minus 10% beim Baum.
Wir haben eine Stadtzeitung, die heißt Falter Morgen. Die ist digital. Ja. Das ist ein Newsletter, der jeden Tag 40.000 Menschen an 40.000 Menschen geht. Und von zwei Dritteln dieser Menschen auch tatsächlich geöffnet wird. Und der Falter ist eine Wochenzeitung aus Wien. Da haben wir uns lange darauf geeinigt, wie wir das nennen. Es ist eine politische Zeitung und hat mittlerweile mehr Reichweite als das Profil und das News. Was bemerkenswert ist, weil diese Magazine teilweise 10-fache bis 20-fache Reichweiten hatten als der Falter vor 20 Jahren.
Woran liegt das, glaubst du? Außer an dir, wenn du bist, für alle, die dich nicht kennen, nochmal, du bist einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste investigative Journalist in Österreich. Du bist
gewesen.
Warum gewesen? Weil du sie nicht mehr so viel investigierst.
Weil es mittlerweile viel bekanntere gibt und auch bessere.
Okay. Aber du ziehst schon mit deinem Namen den Falter ein bisschen.
Das müssen andere beurteilen. Ich glaube, der Falter hat etwas gemacht, was anachronistisch ist, nämlich er hat das Prinzip des redaktionellen Journalismus hochgehalten. Es gibt einige Zeitungen, die das in Österreich gut gemacht haben. Der Standard, auch die Presse, für die du lang gearbeitet hast. Es gibt einige Zeitungen, die das nicht gut gemacht haben. Die mag ich jetzt nicht nennen, weil ich mag jetzt nicht über andere herziehen. Aber wir haben in den letzten 10 Jahren zwei Dinge erreicht, nämlich einerseits den Investigativjournalismus, Stichwort Panama Paper, Stichwort Ibiza, Stichwort verschiedenste andere Kurzaffäre, Inseratenaffäre, dafür mitzuspielen. Und wir haben eine digitale Strategie gemacht, die auf zwei Säulen setzt, nämlich auf das gedruckte Papier, aber auch auf das digitale gesprochene Wort und auf die Newsletter.
Es gibt ein Falter Radio und du bist auch Podcaster, Klenk und Reiter. Da geht es um Gerichtsmedizin.
Das ist ein Talk mit einem Wiener Gerichtsmediziner, dem berühmtesten Wiener Gerichtsmediziner. Der Podcast hat mittlerweile 2 Millionen Downloads und füllt Hallen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, weil die Leute offensichtlich dabei sein wollen, wenn man Journalismus macht.
Ich freue mich besonders, dass du dir Zeit nimmst, weil es mir eben ganz wichtig ist, verschiedenste Blickwinkel hier reinzubringen in unsere liberale Ecke. Ja, ich kann auch wirklich empfehlen, lest den Falter, abonniert den Falter, auch wenn ihr nicht mit allem einverstanden seid, was drinnen steht, weil nur so kann man sich ein Bild machen. Und ich habe dich erwischt, das ist ganz knapp gewesen. Ich weiß noch, du hast nämlich am Tag danach gemeinsam mit 50, 60 anderen österreichischen Journalistinnen und Journalisten deinen Abschied von Twitter, heute X, verkündet. Vermisst du es schon?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich schaue ja manchmal hin, ich habe mich ja nicht abgemeldet, ich poste dort einfach nicht mehr und kommuniziere dort nicht mehr. Die paar Mal, die ich sozusagen in der Woche drauf schaue, merke ich, dass das ein, wie soll man sagen, ein grindiges, stinkendes Raucherkammerl geworden ist, in dem ich eigentlich nicht mehr sein will und in dem ich mich auch nicht wohlfühle. Vielleicht liegt das an meinem Algorithmus oder an der Art, wie mich Elon Musk sozusagen algorithmisch definiert. Aber ich merke, dass ich dort eigentlich nichts mehr erfahre, sondern dass das ein Raum ist, in dem gebrüllt wird, in dem Gewalt dokumentiert wird, in dem ich Schlägereien sehe, Vergewaltigungen, dreckige Pornografie, aber nicht im Sinne einer Gewaltpornografie.
Entschuldigung, siehst du wirklich auf Twitter?
Ja. Wir können das gerne durchscrollen. Wir können gerne ein Video holen und können das gerne durchscrollen.
Wir können das jetzt nicht durchscrollen. Das geht auf YouTube und dann werden wir sofort rausscrollen und demonetarisiert und so weiter, wenn wir solche Sachen herzeigen.
Nein,
aber mich wundert es, weil ich bin ja auch auf Twitter und ich habe das sowas noch nie erlebt.
Nein, ziemlich viele. Vielleicht haben wir einen anderen Algorithmus. Vielleicht haben auch Leute mit großen Followern. Ich meine, ich habe da 360.000 Follower. Ich mache jetzt Gänsefüßchen für die, die uns nicht sehen.
Ja.
Also von diesen 360.000 Followern sind wahrscheinlich 300.000 Bots oder Karteileichen oder was auch immer, irgendwelche Fake-Accounts. Also ich schätze, dass das 40.000 bis 50.000, 60.000 aktive Nutzer sind. Und vielleicht ist das algorithmisch so, dass jemand, der eine große Reichweite hat, auch sehr viel Müll bekommt. Und ich glaube, Musk hat das sogar mal ausgesprochen, dass je mehr du blockst, desto mehr der Algorithmus dir das bietet, was du wegblockst, inhaltlich. Mhm. Weil der Algorithmus sozusagen sagt, was dich blockt, emotionalisiert dich. Und das große Ziel auf X ist natürlich, dich zu emotionalisieren in die positive und in die negative Sicht und dich auf diese Weise dort zu behalten. Also Twitter ist sozusagen ein ständiges Betrachten eines grausamen Verkehrsunfalls mit Leichen und Leichenteilen, ne?
Ich tue mir auch schwer mit Twitter, das weiß jeder, der den Podcast hört. Ich bin wieder drauf, wieder nicht drauf. Ich habe das Hauptproblem, dass ich, es gibt halt Phasen, sage ich, wo du die Nachrichtenlage nicht wirklich, da musst du dort sein, sonst kriegst du es nicht mit, also in meinem Business.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, wir erleben ja ein Ende des Social Media in dieser Form, die wir hatten. Was war denn ursprünglich Twitter oder was war das denn? Ein Vernetzen von Szenen, journalistische Szene, politmedialer Komplex, hätte man früher dazu gesagt, die sich dort austauschen, die blödeln, die Fehler machen, die schimpfen, die miteinander streiten. Mhm. Und wo du aber das Gefühl hast, du konntest sozusagen selbst ein bisschen regulieren, was du gesehen und gehört hast. Mittlerweile sind die Systeme derartig perfekt abgestimmt, dass du nicht mehr in Kontakt mit den Leuten trittst, die dich eigentlich interessieren, sondern es wird dir algorithmisch ständig irgendwas aufgezwungen, was du eigentlich nicht sehen willst, das aber so grauslich oder so emotionalisierend ist, dass du es dir anschaust und daher in diesem Rabbit Hole versinkst. So, das ist jetzt keine neue Erkenntnis,
ja,
aber es macht keinen Spaß mehr und es ist auch keine Unterhaltung. Ich mache seit einigen Wochen wieder ganz was anderes. Ich habe 2 Papierzeitungen im Postkastel und bevor ich noch mein Handy in die Hand nehme, lese ich die 2.
Welche 2 sind das?
Standard und Presse.
Ah, ich hätte geraten, Süddeutsche und...
Die Süddeutsche kriege ich erst im Büro, weil die kriegen das mit der Hauszustellung in Niederösterreich nicht hin. Die habe ich dann im Büro, die lese ich am Abend.
Was liest du lieber, Standard oder Presse?
Derzeit die Presse, weil sie außenpolitisch, finde ich, die bessere Berichterstattung hat. Schwankt aber immer wieder. Ich lese den Standard gern. Ich nutze ihn online, da ist er extrem gut, er ist offen. Als Zeitung finde ich die Presse nach wie vor die für mich interessantere Zeitung, weil sie mir eine Weltsicht bietet, mit der ich sehr oft nicht übereinstimme. Und das finde ich spannender, als mich zu bestätigen. Weil bestätigen kann ich mich selber.
Ja, genau. Wobei wir schon beim Thema Blue Sky wären. Ist das nicht diese Twitter-Alternative? Ich nenne sie immer im Schmäh Red Sky, weil sich da quasi die linke österreichische Twitter-Szene dorthin zurückgezogen hat. Ist das nicht auch einfach eine Echokammer?
Nein, erstens ist es ja nicht die linke Szene, sondern es sind sehr viele Journalistinnen und Journalisten. Armin Wolf, den würde ich jetzt nicht als links bezeichnen.
Lass mit dem mal raus, aber es ist schon relativ...
Im Gegenteil, ich habe eigentlich auf Blue Sky ist ein bisschen langweiliger natürlich, weil es nicht so algorithmisch funktioniert, aber ich habe eigentlich auf Blue Sky von Anfang an mir so, da gibt es ja die berühmten Starter Packs, da kannst du dir so ein ganzes Paket nehmen, das hat Twitter nie gehabt und ich habe zum Beispiel sehr viele amerikanische Medien auf Blue Sky. Also ich kriege gerade sehr viel unterschiedliche amerikanische Journalistinnen und Journalisten mit. Und das ist nicht so, wie soll man sagen, nicht so emotionalisierend wie X, aber es ist interessanter. Insgesamt merke ich, dass ich viel weniger Zeit dort verbringen. Mhm. Ich bin mehr auf Instagram derzeit. Und zwar als echte Erholung. Mein Instagram Algorithmus funktioniert noch ganz gut. Kochrezepte, Bauchmuskeltraining und was noch? Und irgendwie Natur und so. Also da zwitschern noch die Vögel.
Also zuerst Torte, dann Training sozusagen.
Genau. also viel Sepp-Schellhorn-Content, aber nicht politischen, sondern wie man einen Schnitzel ordentlich ausbratet.
Hat er dafür in Zukunft noch Zeit? Sepp Schellhorn ist unser neuer Staatssekretär für Deregulierung, also quasi Austro-Dosch, ja? Mal schauen, wie weit er kommt. Hat sich der Content schon geändert, seitdem die Regierung am Start ist?
Nein.
Ist er noch am Kochen?
Ich weiß, das weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht. Aber ich schaue sehr viel Kochshows an. Also für mich ist Instagram sozusagen das, was früher das harmlose Fernsehzeppen war. Ne? So, du bist irgendwie am Abend müde, dein Kopf ist voll, du willst nichts mehr lesen, du willst auch keinen Podcast mehr hören. Dann scrollst du halt durch. Sehr viel Comedy, extrem gute Comedy. Viele junge 20-somethings, die wahnsinnig lustige Formate machen. Also für mich ist das, was früher Fernsehen am Abend war, sich in das Sofa knallen und da halt durchscrollen. So, man muss aber gleichzeitig aufpassen, dass man nicht vertrottelt, weil man bleibt da natürlich extrem
lang hängen. Komplett.
Geht ja auch so, oder?
Nein, ich bleibe sogar auf den YouTube-Shorts, aber die knalle ich dann auf meinem 65-Zoll Screen, ja, und dann sitze ich da und schaue mir die, schau mir die an, stundenlang. Ja. Also schaust du YouTube auch?
Nein.
Gar nicht?
Fast nicht.
Aber YouTube ist eigentlich überhaupt das Zentrum.
Ja, da bin ich ja nicht. Interessanterweise, es hat mich nie so wirklich gefesselt. Ich schaue überhaupt wenig fern oder ich schaue wenig bewegtes Bild. Ich höre viele Podcasts. Ich habe einen Garten und gärtnere. Und das Beste, was man dabei machen kann, ist Podcast hören. Stundenlang kannst du da irgendein Hörbuch anhören oder einen Podcast. Und das bisschen Fitnesscenter, was ich mache, besteht auch darin, dass ich mir Podcasts anhöre. Also ich bin eigentlich ein Podcast-Hörer. Ich finde, dass es sozusagen sich die Welt gerade teilt in zwei Formen der Social Media. Du hast die langsamen eben Podcasts, wo du lang zuhören kannst, wo du hineingehst in ein Thema, wo du wirklich was lernst. Und du hast die aggressiven wie X und du hast die lustigen, wenn der Algorithmus passt, wie Insta. Ich bin nicht auf TikTok.
TikTok bin ich auch.
Komplett.
Bin ich auch nicht. Ist eine furchtbare App. Ja.
Ja.
Ganz, ganz grässliche App. Ich habe auch ich hab meinen Shortform-Content, den ich auch mache aus den Podcasts, auch auf TikTok hingeschickt, aber von außen mit einer App. Da wirst du aber diskriminiert, wenn du nicht ihre App verwendest, dann merken die das und da bist du nicht gescheit, gehst du nicht viral. Und jetzt habe ich auch den Zugang verloren und weiß nicht, wie ich ihn wieder finde. Und deswegen steht das stumm. Was mir aufgefallen ist, und deswegen mache ich Podcasts so gerne, höre es auch natürlich gerne, ist, dass anders als bei Twitter zum Beispiel, ist die verbale und die visuelle Kommunikation nicht so geneigt dazu, dass man gleich missverstanden wird und dass es gleich gehässig wird. Also man hört, wie es jemand meint, und wenn du bei Twitter irgendwas ironisch schreibst, die Hälfte versteht die Ironie nicht.
Ja, will sie auch gar nicht verstehen. Das ist ja das Wesen des... Also wir werden, wenn wir mal in 10 Jahren zurückschauen auf Twitter, werden wir drauf kommen, wie sehr das wirklich uns kaputt gemacht hat. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, die früher in der Politik Fuß gefasst hätten, die im Journalismus Fuß gefasst hätten, die in NGOs Fuß gefasst hätten, ihre Karrieren zerstört haben über Twitter, weil sie eben so ungefiltert kommunizieren und ungefiltert ihre Emotionen rauslassen. Und das merkt man sich natürlich. Ja? Das betrifft uns alle. Ich weiß nicht, ob wir schon mal auf Twitter gefetzt haben. Ich glaube nicht. Aber wahrscheinlich hätten wir, wenn wir uns nicht schon vorher journalistisch kennengelernt haben, wir waren ja mal in einer Jugendstrafanstalt gemeinsam.
Ja, ich kann mich erinnern. Ja. Haben uns die Tür in die Hand gegeben, da haben wir dieselbe Geschichte gleichzeitig.
Genau. über die sollten wir übrigens reden, das ist ein schönes Beispiel für Sozialstaat, die ist gerade zugesperrt worden. Aber natürlich ist Twitter sozusagen so wie mit dem Auto mit geschlossenen Fenster fahren und den vorderen langsamen Schleicher beschimpfen. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Schimpfen in meinem Auto, in meinem Abgeschlossenen, die ganze Welt theoretisch mitkriegen kann. Und insofern hat Twitter einen Einblick gegeben in unseren innersten Emotionshaushalt, völlig ungefiltert. Und das kann der Menschheit nicht gut tun, weil wir haben uns über die letzten Millionen Jahre antrainiert, dass wir im Umgang miteinander gewisse Höflichkeitsformen beibehalten. Und wenn wir die aufgeben, dann zerbricht die Zivilisation.
Mir tut es auch nicht gut, ganz ehrlich. Also ich weiß das auch. Ich sehe es inzwischen anders. Also es hat sich gewandelt. Es gab eine Zeit, da habe ich auch viele Leute über Twitter kennengelernt, dass das Ganze noch lokaler war. Ich finde, man hat die Leute auch man hat sie auch kennengelernt, also quasi
genau. Die Twitter-Party, das ist auch Twitter-Party.
Ja, da war ich tatsächlich nie. Aber du hast ein Gespür dafür bekommen, was ist das für ein Typ? Ist der einigermaßen okay oder meidet man den eher? Ja. Ja? Und heute bin ich dabei, ich glaube halt, dass die Bedeutung der Plattform global dann doch wahrscheinlich unterschätzt wird aus unserer Perspektive.
Unterschätzt.
Ja, ich glaube schon, dass die potenziell noch zunehmen kann, einfach weil sie was Musk auch am Anfang gesagt hat, dieser Marktplatz der Welt, wo sich alle treffen und über die neuesten Nachrichten reden.
Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass das immer noch Fernsehen ist, auch wenn wir es nicht gerne hören. Ich glaube, das Fernsehen, also nehmen wir mal Russland, China, Indien, auch die USA, auch Österreich. Fernsehen ist nach wie vor das Medium, das die Leute manipulieren kann. Mhm. Wie viele Leute sind auf Twitter? Ja, wir können es dann unten in den Shownotes einblättern, aber es sind vielleicht ein paar hundert Millionen, wenn es hoch hergeht. Das ist überhaupt nicht viel. Ich glaube, es ist was anderes, was wir erleben. Wir erleben eine Rückkehr der Propaganda in den letzten 15 Jahren. Egal, wo sie auftaucht, ob sie auf TikTok auftaucht, auf Twitter, auf Social Media. Wir erleben eine, ich bin ein Angehöriger der 1989er Generation. Also ich bin 73 geboren, 89 war für mich sozusagen das prägende Erlebnis. Das Ende der totalitären Systeme, der Fall der Mauern, das vereinte Europa und kurz darauf das Aufkommen des Internets im Sinne der Global Citizens, nämlich das, was wir als Liberalismus verstehen, nämlich die liberale Idee, frei von Diktaturen, von totalitären Systemen, von eingesperrt sein, die ganze Welt offen zu haben. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch medial. Das war ein unglaubliches Versprechen Mitte der 90er Jahre, das Gefühl, du kannst die New York Times lesen. Das können sich ja die Jungen halt gar nicht mehr vorstellen.
Früher war alles,
so, nicht alles. Ich war mein erstes Praktikum bei der Zeit in Hamburg gemacht, 2003. Und ich kann mich erinnern, da war die New York Times eine gefaxte, auf A3 gefaxtes Papier. Da ist irgendwer in New York gesessen und hat die New York Times kopiert und dann durchgefaxt. Das war irgend so ein Service, den man bestellen hat können. Und dann gab es ein auf Papier zusammengeheftetes Backelpapier und das war die New York Times. Und das durften damals nur die Chefredakteure und Herausgeber haben das gekriegt. Und wenn die das gelesen haben und weggegeben haben, dann haben wir Redakteure, wir Jungredakteure und Praktikanten haben uns das genommen und haben die New York Times lesen können. Das war die einzige Möglichkeit, die New York Times zu lesen. So, das ist 20 Jahre her, das ist überhaupt nichts. Das ist unvorstellbar heute. Ja. Und die Hoffnung war, das hat ja der Nicholas Negroponte so schön beschrieben, dass wir Global Citizens werden. Und der hat damals Mitte der 90er so eine Idee gehabt, dass wir die Nachrichten auf unseren Uhren lesen können und dass wir auf Bildschirmen Zeitungen lesen werden. Und die Leute haben alle gesagt, du bist verrückt, kein Mensch liest Zeitung auf Bildschirmen. Wer nimmt einen Bildschirm aufs Heisel mit? Wörtlich hat ihm jemand gesagt, die meisten Leute lesen Zeitung am Klo. So, heute, das war in einer Zeit, als wir am Klo noch die Bedienungsanleitung der WC-Ente studiert haben, weil es nichts anderes zum Lesen gegeben hat.
Kennst du dieses Comic, wo sie vor einem riesigen Computer stehen, so einem, der einen ganzen Raum füllt und drunter steht, one day you can hold one of these in your hand while you poop?
Genau, so, das sind wir heute. Ja. Also meine Generation hat noch die Inhaltsangaben der WC-Ente gelesen, wenn man nichts zum Lesen gehabt hat, weil er einfach fad war und halt sitzt du halt stundenlang im Häusl. Wenn du dir die Teenager anschaust, die sperren sich da eine Stunde ein, weil sie halt doomscrollen. Mhm. So, und irgendwann ist das halt gekippt, spätestens mit der Erfindung des Smartphones und da ist die Rückkehr der Propaganda. Das heißt, meine Sorge ist gar nicht die Plattform an sich, sondern die perfekte Art und Weise, wie heute Propaganda gemacht wird. Und Propaganda ist, wie wir wissen, der Feind des redaktionellen Journalismus.
Wir kennen das. Du brauchst kurzfristig Fiat, aber willst deine Bitcoin nicht verkaufen. Genau dafür gibt es jetzt Firefish. Deine Bitcoin sind als Sicherheit hinterlegt, während du einen Euro-Kredit bekommst. Und zwar ohne Bank oder komplizierte Bonitätsprüfung. Ideal, wenn du Geld brauchst, aber nicht auf zukünftiges Fiat-Potenzial verzichten willst. Es entsteht kein Steuerevent und bei Firefish sind die Kredite endfällig, das heißt, du hast keine monatlichen Zahlungen. Aber natürlich gibt es Risiken, vor allem wenn der Preis fällt. Du musst immer auf die Besicherung deines Kredits achten.
Das Ganze ist non-custodial und läuft nur auf der Bitcoin-Blockchain. Über eine Multisig-Treuhand bist du mit deinem Kreditgeber verbunden. Und hier ist der Deal. 30% Rabatt auf die Gebühren deines ersten Kredits bekommst du mit dem Code WASBITCOINBRINGT. Klingt gut? Dann schau doch vorbei auf firefish.io. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Aber gleichzeitig ist ja die Offenheit da. Also du kannst ja alles, du kannst die New York Times lesen, du hast auch gesagt, du liest auf Blue Sky die verschiedenen amerikanischen Medien. Sind das eigentlich Medien oder konsumierst du auch quasi beides. Newsletter, Podcasts, also quasi, ich weiß ja gar nicht, wie man das nennen soll, alternative Content Creator, solche Leute wie mich oder keine Ahnung, Joe Rogan?
Ja, ich habe Podcasts abonniert, nicht viele, aber doch einige. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Naja, ob du quasi über die klassischen Medienmarken hinausgehst, ja. Weil es gibt ja da, also
ja, wenn's gute Leute
Hülle sind. Ist ja groß.
Ja, momentan gehe ich wieder zu den klassischen Medienmarken zurück. Ich bin ein bisschen angefixt worden vom Buch von Johan Hari, Abgelenkt, heißt dieses schöne Buch. Mhm. Und Johan Hari macht ein Experiment, das viele Journalisten gemacht haben, nämlich er hat sich einige Wochen komplett befreit vom Internet, komplett befreit von Screens, ist an irgendeinen Ort gegangen am Meer und es gab einen Terroranschlag. Und er hat diesen Terroranschlag nur mehr über die Tageszeitung mitbekommen und hat eine Meldung gelesen, einen recherchierten Bericht von, ich weiß nicht, 3000 Zeichen über diesen Terroranschlag und ist draufgekommen, dass eigentlich alles, was er über diesen Terroranschlag wissen will, in diesen 3000 Zeichen auf Papier stand. Und er hat gesagt, wenn er jetzt Internet hätte, dann hätte er zuerst einmal 100.000 verschiedene Gerüchte gelesen, möglicherweise verbreitet. Er hätte sich dazu hinreißen lassen, seine innersten Emotionen gegenüber dem Terroristen ins Netz zu schreiben.
In Echtzeit.
In Echtzeit. Er hätte alle möglichen Ticker gelesen. Er hätte alles Mögliche in seinem Hirn gehabt und wäre den ganzen Tag damit beschäftigt gewesen, Informationen über diesen Terroranschlag einzuordnen. Er hätte sich alle möglichen grauslichen Bilder angeschaut und es wäre ihm am Abend schlecht gegangen.
Ja.
So, das hat er alles ausgeblendet und am nächsten Tag einen ordentlichen, gut recherchierten, fundierten und dann auch noch einen kommentierten Bericht über den Terroranschlag gelesen. Und er hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wenn es die Tageszeitung nicht gäbe in Form von Papier, die dich nämlich auch nicht ablenkt, die dich auch nicht dauernd stört, die dir nicht dauernd irgendwelche Push-Nachrichten am Handy reinhaut, wenn es dieses Medium nicht gäbe, müsste man es eigentlich erfinden. Weil in diesem unglaublichen Wust an digitalen Informationshappen und Bits and Bytes, von denen du eigentlich nicht weißt, ob du ihnen glauben kannst, die Zeitung auf einmal dir eine Orientierung bietet. Und das noch dazu auf einem entschleunigenden Medium namens Papier, das du weiterreichen kannst, das wenig kostet und das dir die Möglichkeit gibt, einmal unabhängig von einem Schirm kurz zur Ruhe zu kommen und die Dinge einzuordnen. Und das ist ein sehr, sehr schlauer Gedanke. Und das ist ein bisschen das, was wir da versuchen und was gute Zeitungen versuchen, nämlich wieder zur Ruhe zu kommen, die Dinge wieder sozusagen entschleunigt zu betrachten. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Geheimnis, eine Möglichkeit, Nachrichten zu präsentieren.
Ich spüre es vollkommen. Also wenn je länger ich auf Twitter bin, je mehr ich am Handy generell bin, desto schlechter geht es mir. Das ist ganz klar. Mhm. Es gibt auch diesen Schweizer Professor, dessen Namen mir jetzt leider nicht einfällt. Ich möchte nichts Falsches sagen. Der hat überhaupt gesagt, avoid the news. Also der sagt, Nachrichten, Konsumationen, diese oberflächlichen Schlagzeilen ist nichts anderes als Zucker für den Geist. Maximal so vielleicht eine Zusammenfassung, ein Buch lesen, aber eben dieses permanent Glauben, man sollte informiert sein, ist eigentlich eine...
Der Sascha Lobos nennt es die Übernachrichtisierung. Mhm. Also du wirst einfach... Sascha Lobos schreibt in seinem Buch über die... Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, also es heißt nicht Vertrauenspanik, sondern irgendwie das verlorene Vertrauen, also ein Buch über Vertrauen. Und da schreibt er ja, dass du vor 20 Jahren, und 20 Jahre ist noch einmal ganz wenig Zeit, das haben wir noch richtig aktiv miterlebt. Ich glaube, vor 20 Jahren haben wir uns getroffen bei der Jugendstrafanstalt. Mhm. Das ist ungefähr 20 Jahre.
Unmöglich, ja.
Also nicht so lang, eigentlich. Kann ich mich noch erinnern, wenn wir uns getroffen haben. Wie hat dein Tag ausgeschaut? Du wachst in der Früh auf, hörst das Morgenjournal. Also wenn du ein politisch interessierter Mensch bist, du wachst in der Früh auf, hörst dir die Morgennachrichten an, ein moderierter 20-minütiger Nachrichtenblock. Dann liest du deine Qualitätszeitung, blätterst durch, liest vielleicht noch eine zweite Qualitätszeitung, wenn du besonders interessiert bist. Und dann gehst du in dein Büro oder in deinen Arbeitsplatz, dann nimmst du dir vielleicht noch die Boulevardzeitung mit, die irgendwo aufliegt oder die der Kollege liegen hat, schaust ein bisschen in die Krone. Und dann hast du mal den ganzen Tag auch Ruhe, vielleicht hörst du ein bisschen Radionachrichten und am Abend schaust du dir die Fernsehnachrichten an. Das war's im Wesentlichen. So, was machst du heute? Du bist den ganzen Tag drauf. Ja. Du schaust dir den Trump und den Zelensky von allen Dingen an. Gestern am Abend bin ich kurz vor, wir haben heute den 5. März, gestern am Abend bin ich kurz vorm Schlafengehen, kriege ich über irgendeinen deutschen rechtspopulistischen Rechtsanwalt, wie er heißt, mit, also dass Trump jetzt bald in der Rede an die Nation sagen wird, dass Amerika aus der NATO austritt.
Habe ich gesehen, ja. Ist nicht passiert.
Ist nicht passiert. Ja. Ne? Ach scheiße, wieso weißt du das? Ist das echt wahr? Dann habe ich angefangen herumzusuchen. Und gesagt, stimmt das wirklich? Die treten aus der NATO aus, um Gottes Willen, was heißt das für meine Kinder? Das hat mich wirklich, das ist eine Nachricht, die mich wirklich beunruhigt hat. So, in der Früh hat sich ausgestellt, stimmt überhaupt nicht. So, ich brauche das eigentlich alles gar nicht. Also, ich glaube, und daher bin ich so ein Fan der Zeitung, es klingt altmodisch, und die Zeitung ist wahrscheinlich so ähnlich wie das Buch, ein Kulturträger, der natürlich aus ganz ökonomischen, aus bösen ökonomischen Gründen von gewissen Silicon Valley-Konzernen sozusagen böse geredet wurde, schlecht geredet wurde. Ja?
Aber das Buch hat sich nicht nur durchgesetzt, sondern hat sogar eine stärkere Verbreitung erfahren durch Amazon und trotz Kindle. Das kann man jetzt über die Zeitung nicht behaupten.
Und ja, kommt auf die Zeitung an. Also wenn du die Leute bei der New York Times fragst oder bei der Zeit oder uns, dann würde ich sagen, jawohl. Wir hatten vor 20 Jahren ungefähr eine Reichweite von 1%, ein bisschen drunter sogar. Ich glaube, in der schlimmsten Zeit hatten wir mal 0,8. Jetzt haben wir 3,2. Wir haben uns verdreifacht und zwar auch in der verkauften Auflage. Also wir verkaufen heute 40.000 bis 50.000 Stück. Um die 50 sind es mittlerweile. Kommt darauf an, was gerade los ist. Das war vor 20 Jahren weniger als die Hälfte. Also das kann man so nicht sagen. Es kommt auf das mediale Produkt an und was da drin steht. Ja, wenn du das Twitter von gestern nachdruckst, wird da kein Mensch eine Zeitung abkaufen. Ja? Aber wenn du Tiefgang anbietest oder auch pronunzierte Meinungen oder auch Perspektiven auf die Welt, die du halt vorher nicht kanntest, dann kann das funktionieren. Und es funktioniert bei der NZZ, es funktioniert bei der FT, es funktioniert beim Economist, es funktioniert bei der New York Times, es funktioniert in Österreich beim Falter, es funktioniert bei vielen Medien. Also das kann man so nicht sagen. Ich glaube, dass es drei große Fehler gegeben hat in den letzten 20 Jahren, die vor allem aus Amerika kommuniziert wurden und die vor allem eine junge, digital affine Crowd infiziert haben. Erstens, dieses Verächtlichmachen des sogenannten Gatekeepers. Journalisten sozusagen als Zensoren zu framen, die uns von der echten Wahrheit fernhalten. Das kommt auch ein bisschen aus der Hacktivist-Szene. Das kommt ein bisschen auch aus der WikiLeaks-Ecke. Ja, zu sagen, ihr Journalisten, ihr seid eigentlich jene, die uns Nachrichten vorenthalten. Wir brauchen die totale Transparenz. Wir müssen alles ins Netz stellen. Erst dann ist sozusagen Meinungsfreiheit gegeben. Es stellt sich heraus, das war Quatsch.
Natürlich, es ist aber jetzt so, muss ich kurz einhaken, weil es ganz aktuell ist, dass in Deutschland Journalistenverbände und aus irgendeinem Grund Kirchen und NGOs jetzt auf die Barrikaden steigen und sagen, wir müssen Twitter regulieren und ein gemeinwohlorientiertes deutsches Staatsprodukt in dem entgegensetzen. Das finde ich nicht gut.
Ich komme gleich dazu. Okay. Lass mich die drei Punkte machen. Also der Journalist als Gatekeeper, ich sage nicht als Zensor, ich sage auch nicht als Morallehrer und ich sage auch nicht als pädagogische Anstalt, sondern Journalismus ist sozusagen verkannt worden. Man hat den großen Bürgerjournalisten, kannst du dich erinnern, das Citizen Journal.
Kann mich erinnern.
Ja, man hat gesagt, also die Bürger können, jeder kann Journalist sein und das ist eigentlich gar kein Handwerk. So. Zweitens, man hat die Redaktion als die Zusammenkunft von Journalisten diskreditiert und hat gesagt, wir brauchen eigentlich keine Redaktionen mehr. Wir brauchen eigentlich nur mehr sozusagen Editors, die viele Stimmen koordinieren, so in Form einer Timeline. Wir brauchen keine Redaktion mehr. Aber die Redaktion ist total wichtig, weil die Redaktion ist der Ort, wo die verschiedenen Journalisten und Experten miteinander sich reiben, wo sie sich ihre Meinung entwickeln, wo sie diskutieren, wo die Meinungen überhaupt erst entstehen. Weil die Meinung entsteht nicht zu Hause in meinem Schlafzimmer und am Häusl, wenn ich sitze und irgendwas lese. Das ist ein Reflex, sondern eine gute, fundierte Meinung entsteht auch durch Diskussion.
Man muss es darüber reden auch erstmal.
Man muss darüber reden.
Deswegen Podcast.
Man muss sie schärfen, man muss sie zuspitzen können. Man muss auch einsehen, wann man Blödsinn sagt. Nicht umsonst sind viele Journalisten, die sich die später freie Journalisten wurden, driften oft ab in radikale Ecken, links und rechts. Das kann man sehr schön beobachten, wie Leute, die aus Redaktionen rausgehen, auf einmal sich anfangen, total zu radikalisieren oder, wie wir so schön sagen würden, falsch abzubiegen. Warum? Weil sie kein Korrektiv mehr haben. Weil sie niemanden mehr haben, der sagt, hey du verrennst dich da gerade.
Aber auch, weil der Markt es verlangt.
Vielleicht. Oder der Markt es befördert. Ich würde so sagen, der Markt fördert das Verhalten, weil je mehr ich abbiege, desto schräger wäre ich. Mhm. Und im schlimmsten Fall wirst du US-Präsident, wenn du sowas machst. Und das Dritte ist natürlich die Bezahlung, indem man das Wort Paywall erfunden hat, der ja eigentlich ein Unwort ist, weil natürlich man den Leuten beigebracht hat, dass das, was wir da produzieren, wertlos ist und eigentlich nur durch Werbung finanziert sein soll. Das heißt, wir sollen unsere Leser eigentlich an die Werbung verkaufen und die sollen selber nichts mehr zahlen. Und das Wort Paywall ist natürlich eine völlig absurde Metapher geworden, weil niemand, der in ein Wirtshaus geht oder niemand, der in ein Bekleidungsgeschäft gehen wird, würde sagen, Entschuldigung, warum kriege ich die Hose nicht gratis? Warum ist die hinter einer Paywall? Warum soll ich dafür bezahlen? Finanzieren Sie doch Ihren Hosenverkauf durch Werbung, aber lassen Sie mich damit in Ruhe. Mhm. So, und diese drei Faktoren haben den Journalismus schwer beschädigt und das müssen wir jetzt langsam wieder zurückkriegen. Und ich glaube, dass das geht. So, jetzt komme ich zu dem Wort Regulierung.
Genau, weil das von Seiten der Medien jetzt gefordert wird, die Konkurrenz zu regulieren, um die Demokratie zu retten, finde ich schon sehr bedenklich.
Also ich finde was anderes bedenklich. Ich finde bedenklich, wenn der US-Präsident die klassischen Medienorganisationen aus dem Weißen Haus schmeißt, weil sie nicht so berichten, wie er es will. Das finde ich viel bedenklicher, was da passiert ist. Wir stehen auf einer absurden Situation.
Es sind zwei verschiedene Dinge.
Ja, nicht ganz. Wir stehen vor einer absurden Situation, dass der amerikanische Vizepräsident sich vor die Münchner Sicherheitskonferenz stellt und sagt, in Europa herrscht eine Zensur. Und nach Hause fährt und die Nachrichtenagenturen wie AP, Reuters, alle möglichen Agenturen aus dem Weißen Haus geschmissen werden, weil sie nicht bereit sind, Framings des US-Präsidenten zu unternehmen und im Gegenteil Propagandisten auf einmal im Oval Office stehen und genau die Fragen stellen nach Zelenskys Suit und seinem Anzug und ihn fertig machen. Eigentlich nichts anderes sind als Klaköre. So, worum geht es denn? Es geht doch nicht darum, jemanden die Meinung zu verbieten, sondern es geht darum, das zu machen, was man vor 40 Jahren für klassischen Journalismus gemacht hat, nämlich ein Medienrecht zu schaffen, das den Einzelnen schützt vor den negativen Auswirkungen von Öffentlichkeit. So, und das ist ja keine Zensur, sondern wir wissen, dass Pressefreiheit Verantwortung mit sich trägt. Steht sogar im Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention drinnen, dass du natürlich die Meinungsfreiheit beschränken kannst, wenn du die Rechte anderer verletzt. Das ist ja so banal wie nur was. Ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen, Nico Illich stiehlt, macht Banküberfälle und raubt. Dann wirst du sagen, das darfst du nicht sagen. Ich brauche hier eine Regulation, weil es ist eine Lüge und es muss in irgendeiner Weise eine Gegendarstellung geben, eine Entschädigung geben und einen Widerruf geben.
Aber das ist ja jetzt alles schon möglich.
Nein, eben nicht.
Ich kann, wenn du behauptest, ich würde ein Verbrechen begehen, dann kann ich dich schon...
Versuch das mal zu machen, wenn Elon Musk das sagt. Versuch ihn mal vor ein österreichisches Mediengericht zu bringen. Das ist nicht zuständig. Okay. Wir haben das Problem. Okay. Schau, was ist das Problem? Wir haben ein österreichisches Medienrecht und das sagt, wenn du Medieninhaber bist oder Herausgeber oder Medienmitarbeiter, dann unterliegst du dem österreichischen Mediengesetz. Das österreichische Mediengesetz sagt einmal grundsätzlich, darfst du alles schreiben, was du möchtest. Ich verklasse es jetzt. Außer du beeinträchtigst die Rechte anderer in einer unzulässigen Weise, und zwar in einer demokratischen Gesellschaft unzulässigen Weise. Das heißt, ich kann deine Meinungsfreiheit einschränken, wenn es in einer demokratischen Gesellschaft zum Schutz der Rechte anderer unbedingt notwendig ist. So, wenn ich jetzt hier sage, Nico schlägt kleine Kinder, er steht in der Früh auf und prügelt sein Kind, dann wirst du sagen, das stimmt nicht. Und wenn du das noch einmal behauptest, dann zerre ich dich vor ein Gericht und du musst den Wahrheitsbeweis dafür führen. Und wenn ich den nicht erbringen kann, muss ich dir eine Entschädigung bezahlen. Du hast das Recht auf einen Widerruf, du hast das Recht auf eine Gegendarstellung und ich muss die Klappe halten. Mhm. Und du hast das Recht auf Löschung. So. Würdest du jetzt sagen, das ist eine unzulässige Einschränkung meiner Meinungsfreiheit?
Nein. Eben. Nein, würde ich nicht sagen. Genau. Aber ich würd...
So, und jetzt... Okay. So ist es mit. Und jetzt sage ich, ich bin eine Plattform. Ich sage, ich bin eine Plattform. Ich heiße nicht Falter, sondern ich heiße X oder Y oder Z. Und ich sage, ich stelle dir Space zur Verfügung, kostenlos. Du sitzt irgendwo in Karachi oder in Ohio unter irgendeiner Fake-Identität und behauptest genau das, was ich jetzt gesagt habe. Und bist aber nicht erreichbar, weil du bist irgendein Bot oder du bist irgendeine KI-Identität, die darauf programmiert ist, jeden Tag 100 Mal zu behaupten, dass du deine Kinder schlägst. Haftet X dafür? Nach österreichischem Mediengesetz? Nein. Nur dann, wenn ich kann dann X aufdrängen zu sagen, gib mir die Identität bekannt und die, wenn ich dann 100.000 verschiedene Schritte gesetzt habe, die mich sehr viel Geld kosten, dann kriege ich vielleicht die Identität und dann komme ich drauf, okay, da sitzt irgendein Mensch in Karachi, der das reingetippt hat und den kann ich dann versuchen, in Österreich zu klagen. Aber ich kann nicht X klagen. Ja? X sagt mir vielleicht, wer die Person ist und sagt, wende dich an die, die ist mittellos und lebt in irgendeinem Wolkenkratzer in, weiß ich nicht, Pyongyang oder in Shenzhen oder wo auch immer. Ich bin mit meinem Rechtsschutz sozusagen am Ende. Und daher müssen Plattformen genauso behandelt werden wie Medien, weil sie sind nichts anderes. Sie sind eben nicht nur Rohre, durch die Information strömt. Das war ja das Bild, das Sie gerne gemacht haben. Sie sind nicht so wie Telefonleitungen, Kabeln, durch die unsere Gespräche sind, sondern, wie wir von Musk gelernt haben, sie können gewisse Stimmen verstärken und gewisse Stimmen runterdrehen. Und zwar nach politischer Beliebigkeit, aber auch nach finanzieller Potenz. Und daher sind sie natürlich mit Medienherausgebern vergleichbar und daher brauchen sie das gleiche Regime. Was heißt das? Wenn auf TikTok Islamisten Hass predigen, dann muss TikTok dafür haften. Wenn auf X Leute deinen Namen slandern, dann muss X dafür haften. So wie wir das in der Kinderpornografie haben. Wenn ich heute eine Tuttel oder irgendeinen nackten Hintern auf Instagram poste, weiß die KI innerhalb von einer Hundertstelsekunde, dass das eine Tuttel oder ein nackter Arsch ist und löscht es. Und wenn ich zweimal eine Tuttel poste, dann bin ich raus. Dann bin ich weg.
Auch mit einer Doppeltuttel schon?
Weiß ich nicht. Mhm. So, dann bin ich raus. Wenn ich allerdings keine Tuttel poste, sondern schreibe, schneidet den Juden die Kehlen durch und allen Ungläubigen, dann kann ich das posten und es wird nicht verschwinden. Und es dauert irrsinnig lang, bis das verschwindet. Und das ist ein Problem. Und das ist, wenn wir nach Regulierung rufen, dann rufen wir nicht darin, unliebsame Meinungen zu unterdrücken, sondern wir rufen darum, die zivilisatorischen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die wir uns mühsam durch eine große Judikatur des Europäischen Gerichtshofs erkämpft haben, dieses feine Austarieren, dass das auch für eine neue Welt der digitalen Medien gilt. Das ist nicht Meinungsdiktatur und das ist auch nicht Zensur, sondern das ist Zivilisation.
Das Beispiel, das du gewählt hast, mit was du also fiktiv über mich behauptest, ist sehr schlau gewählt, weil es mich natürlich, selbst die Vorstellung, dass das jemand tun würde, wahnsinnig nervös macht, weil ich meine, ich habe kleine Kinder und das fände ich grässlich, wenn so
etwas passiert. Es kann auch viel einfacher sein, du kannst sagen, du belästigst deine Mitarbeiterinnen.
Ja? Ich habe keine Mitarbeiterinnen, das kann ich gut.
Sagen sie alle, ja, die alten weißen Männer, dass sie keine Mitarbeiterinnen haben. Ne? Aber du kannst natürlich jeden über ein Gerücht heute zerstören.
Ja, okay, aber gleichzeitig kannst du natürlich, ich verstehe dein Argument vollkommen, aber es kann sein, dass genau diese Regulierung auch zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit missbraucht wird.
Ja, aber deswegen haben wir ja Gerichte und deswegen haben wir einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in letzter Instanz, der eine ganz, ganz diffizile Judikatur hat, die eben sagt, wenn eine staatliche Autorität deine Meinung unterdrückt, und das ist in einer demokratischen Gesellschaft nicht notwendig, Stichwort demokratische Gesellschaft, nicht marxistische Gesellschaft oder Gottesstaat oder libertäre Gesellschaft, sondern in einer demokratischen Gesellschaft, dann wird es für grundrechtswidrig erachtet und du bekommst eine Entschädigung dafür. Das haben wir ja bitte in den letzten 50 Jahren ausjudiziert. Viele österreichische Fälle haben das gezeigt. Das ist ja nichts Neues, dass sozusagen Behörden Meinungen unterdrücken wollen oder Fakten unterdrücken wollen, aber deswegen habe ich einen Rechtszug an die ordentlichen Gerichte und dort kann ich mich hinwenden.
Aber glaubst du nicht, dass das zum Beispiel in Deutschland jetzt schon zu weit gegangen ist, wo der Wirtschaftsminister hunderte Anzeigen stellt und in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Agenturen auch noch Geld damit verdient, dass er einfache Bürger für irgendwelche Memes verfolgen lässt, die sie ins Internet stellen?
Das waren nicht irgendwelche Memes. Das waren, wenn ich richtig informiert bin, war der Bürger ja, hat er deshalb nicht die Hausdurchsuchung bekommen wegen dem Habeck, sondern die Hausdurchsuchung hat er bekommen, weil er unglaubliche antisemitische
Posts hat. Ich habe beide Varianten gehört. Die einen behaupten steif und fest, es war wegen dem Habeck, und die anderen behaupten steif und fest, es war wegen was anderem.
Ich steige an dem Punkt aus, weil ich diesen Fall nicht recherchiert habe. Ja. Ich kenne diesen Akt nicht. Aber was wir sagen können ist, dass natürlich es immer wieder Verlockungen gibt der Justiz, Satire, Blödeleien, auch provokante Meinungen zu unterdrücken. Wir haben in Österreich einige solcher Fälle gehabt. Ich wurde jetzt zum Beispiel gerade verurteilt, weil ich den Herrn Rutter einen Rechtsextremisten genannt habe. Der ist ein Rechtsextremist. Ja, der ist ein Rechtsextremist. Der hat mit Gottfried Küssl demonstriert. Der ist am Ulrichsberg gewesen. Der ist rausgeschmissen worden aus der Partei wegen Rechtsextremismus. Und das Gericht hat gesagt, ich hätte aber in meinem Posting erklären müssen, warum ich ihn für einen Rechtsextremisten halte.
Das heißt, du musst es jetzt erklären, damit du nicht noch einmal...
Ich werde dieses Verfahren mit Sicherheit gewinnen. Ich bin überzeugt davon. Die Tagespresse ist verurteilt worden wegen einem satirischen Brief an die Wirte. So, natürlich gibt es Verlockungen des Staates, Dinge zu verbieten, die, und lustigerweise sind es vor allem rechte Parteien, die immer zu Gericht laufen und auch sich verbieten lassen wollen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das war die FPÖ Niederösterreich, das Satireportal Tagespresse vor den Kadi zerrt und eine Unterlassungserklärung will, weil die sich lustig machen in einem Brief über die nationalpatriotische Wirtshauskultur. Ja, die halten ja einen Witz nicht aus.
Aber der Push, der jetzt aus Deutschland kommt, der kommt nicht von rechts, der kommt von links. Das, was jetzt.
Also ich merke, dass immer, wenn ich Alice Weidel in einem Interview sehe, das Erste, was sie macht, ist einmal Journalisten zusammenzuputzen, mit autoritärer Geste kritische Fragen abzublocken, wegzulaufen, nicht zu beantworten. Ich sehe eigentlich von linken Politikern selten einen respektlosen Umgang mit Journalisten.
Der Push, meine ich jetzt von den Gewerkschaften, den Kirchen, den NGOs, das kommt nicht von rechts, das kommt von links, die jetzt einen offenen Brief nach dem anderen schreiben, dass man X regulieren muss und so weiter.
Natürlich musst du X regulieren. Aber du musst nicht X regulieren, weil inhaltlich dort falsche Positionen vertreten werden, sondern du musst eine Plattform regulieren, dass sie, und jetzt reden wir wirklich von Hass, wir reden von tatsächlicher Fehlinformation, aufhält. Gehen wir doch mal 30 Jahre zurück nach Ruanda. Radio Milcolin wird dir wahrscheinlich was sagen.
Ich kann mich an einen Film erinnern. Ne?
Das war Radio Milcolin war ein Radiosender, in dem damals die Hutu-Miliz oder die Leute dort aufgerufen haben, das ganze Land wahnsinnig gemacht haben und über Massenmedien Leute verrückt gemacht wurden. Und es ist ein riesiger Völkermord passiert. Innerhalb von wenigen Wochen ist 1 Million Leute erschlagen worden. So, wir kennen den Volksempfänger von Hitler. Ja, wir wissen, was Propaganda ist. Wir wissen, wie man mit technischen Mitteln Propaganda macht und Leute aufhetzt. Wir haben die Lehre gezogen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man Massenmedien auch regulieren muss. Das ist doch so banal wie nur was. So wie du den Straßenverkehr regulieren musst.
Du kannst aber Hitler war der Staat, der hat das ja reguliert. Der hat das nach seinen Vorstellungen reguliert. Damals war es auch reguliert. Da hast du halt nur das sagen dürfen, was der Hitler wollte, das gesagt.
Ja, aber vorher.
Also vorher.
Vorher hat man nicht bedacht, dass man zum Beispiel ein Radio auch öffentlich-rechtlich organisieren muss, damit eben nicht eine Partei Besitz ergreift von einem öffentlich-rechtlichen Medien. Warum ist denn die BBC so wichtig? Warum hat man in Deutschland nach 45 öffentlich-rechtliches Fernseh- und Radiosystem erfunden, nach britischem Vorbild? Warum hat man in Österreich einen ORF erfunden? Doch nicht, weil man eine Einheitsmeinung will und doch nicht, weil man eine Meinungsdiktatur will, sondern weil man nicht will, dass einzelne Machthaber sich der Kommunikationsmittel bedienen können. Und das, was wir derzeit in Amerika erleben, ist doch, dass zwei Leute, Musk und Zuckerberg, nach Gutdünken, Daumen rauf, Daumen runter, Kommunikationsmittel in einer Weise verwenden können, wie es ihnen passt. Und du keinerlei gesetzliche, nationalgesetzliche Einschränkungen mehr haben kannst, um die Leute daran zu hindern. Und wir sehen an Musk, dass es auch Leute sind, die, sagen wir mal, wie ist das moderne Wort, neurodivers auftreten, um nicht zu sagen, in diesem Fall verrückt, und sich nach dem jeweiligen politischen Herrscher richten. Und das zu regulieren, ist mindestens genauso sinnvoll, wie einen Straßenverkehr zu regulieren, wie einen Kapitalmarkt zu regulieren, wie ein Konsumentenschutzrecht zu erfinden. Das ist ja keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern ist das Schaffen einer öffentlichen Arena, in der die Leute miteinander so kommunizieren können, dass am Schluss nicht eine Gewaltdiktatur herrscht.
Warum ist das in der größten, also jetzt mal abgesehen von Trump und so, aber warum ist das in Amerika offenbar nicht notwendig? Ich meine, das ist die größte Demokratie, nicht die größte Demokratie, das ist Indien, aber das ist ja, ich finde es immer ein bisschen weird, selbst auch trotz Trump, wenn die Europäer den Amerikanern versuchen zu erklären, wie Demokratie funktioniert. Warum ist das dort nicht notwendig? Da sind ja diese Medien noch viel, viel stärker verbreitet als bei uns.
Ich weiß nicht, ob du Fernsehen schaust, aber vielleicht hast du am Wochenende gesehen, wie Trump und Zelensky dort aufgetreten sind und wohin das gerade führt.
Wir haben das im Oval Office?
Ich meine, da steht Elon Musk im Oval Office.
Das haben wir alle gesehen.
Ja, Elon Musk steht im Oval Office und nachher wird dort Zelensky, einer der wichtigsten nennen wir mal einen Widerstandskämpfer gegen eine russische brutale Macht niedergehackt. Wir sehen ja, wo das hinführt. Wir erleben, und ich finde es interessant, dass wir sozusagen die ganze Zeit über deutsche Gewerkschaften reden. Wir reden nicht über Putins Medienverständnis. Wir reden nicht über Erdogans Medienverständnis. Wir reden nicht über das Medienverständnis der Chinesen. Wir reden nicht über das Medienverständnis vieler Diktaturen, vieler Gottesstaaten. Wir reden nicht über das Medienverständnis des Iran. Wir reden nicht über das Medienverständnis, sondern wir reden über das europäische Medienverständnis, das versucht, eine Reglementierung von Hate Speech. Und wir reden jetzt nicht davon, dass irgendjemand den Wirtschaftsminister beleidigt, sondern wir reden zum Beispiel von islamistischer Propaganda, die dazu führt, dass immer mehr Jugendliche, 2/3 aller Terroristen sind Teenager in Deutschland, islamistischer, hat der Neumann geredet, die dazu führt, dass Leute verrückt gemacht werden. Und das ist eine Bedrohung unserer öffentlichen Ordnung. Es ist eine Bedrohung unseres öffentlichen Diskurses. Und so, um ein altes liberales Zitat machen, there is no right to shout fire in a crowded theater. Das ist die Grenze der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit muss auch eine Grenze haben, weil sonst wird sie irgendwann nicht mehr Meinungsfreiheit sein.
Wie würdest du das machen? Also ich meine, TikTok, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Also das sehen wir, ich kann mir das auch gut vorstellen, wie junge Menschen, die leicht zu beeindrucken sind, auf TikTok gehen und sich dann dieses, wo wir uns vor kurzem noch lustig gemacht haben und jetzt ist es irgendwie offensichtlich wirklich blitzradikalisiert. Mhm. Ja? Gerne auch in andere Richtungen, aber Islamismus ist besonders problematisch. Wie um alles in der Welt soll ich das regulieren? Selbst wenn ich wollen
würde. Fragen wir mal die Chinesen. Was machen die Chinesen mit TikTok?
Na, in China läuft auf TikTok, glaube ich, nur positiver Leistungskontent.
Es gibt in China kein TikTok.
Na, eben. Na, es gibt schon TikTok, es heißt nur anders.
Ja, aber es gibt TikTok nicht in China, in dieser Form, wie wir es haben. Weil die Chinesen natürlich genau wissen, was das für eine Maschine ist. Die chinesischen Social Media sind nicht nur reguliert, sondern sie sind staatlich überwacht.
Gut, aber China ist ja auch nicht unser Vorbild. Es kann ja nicht unser Vorbild sein.
Genau. Aber es ist interessant zu sehen, dass man sagt, ja, die ganze Welt hat das und die Chinesen. So, man muss.
Du kannst in China übrigens nicht einmal, wenn du einen Geldbetrag überweist und der erinnert an das Datum von Tiananmen Square, dann kommt das nicht mal an.
Genau. So, also das sind die autoritären Methoden. Wir haben drei Methoden, sozusagen wir haben die amerikanische, wir haben die chinesische und wir haben die europäische. Ja, wir haben sozusagen eine komplette Free Speech in Amerika, die übrigens auch nicht ganz Free Speech ist, so ist es ja nicht. Ja, die haben ja genauso ein Medienrecht und die haben genauso ein Entschädigungsrecht. Wir haben eine sozusagen totale Firewall wie in China und wir haben in Österreich, in Europa, ein Verständnis von Medienfreiheit, die sagt, grundsätzlich darfst du alles sagen, aber wenn der andere in seinen Rechten bedroht wird, dann hat er ein Abwehrrecht, dann hat er ein Schutzrecht und dann kann er die Gerichte anrufen. Und das ging sozusagen, solange die klassischen Medien überschaubar waren und national waren, ohne Probleme. So, durch die neuen Social Media Companies glauben wir, dass es naturgesetzlich geboten ist, dass man das nicht mehr reglementieren kann. Aber wo steht denn das geschrieben? Wenn ich heute in Österreich Kinderpornografie poste, bin ich strafbar. Und ich bin als Plattform dran, wenn ich sowas überhaupt nur abspeichere. Und dadurch, dass das strafbar ist und so schwer bestraft wird, haben wir innerhalb kürzester Zeit erreicht, dass es auf den sozialen Medien keine Kinderpornografie mehr gibt. Also offensichtlich geht es ja, dass man Dinge reguliert.
Also einfach Islamismus strafbar machen?
Ja, nicht Islamismus, sondern gewisse Formen des Gewaltaufrufens. Mhm. Na, selbstverständlich.
Ja, natürlich.
Und
ja,
zwar nicht strafbar nur für den, der aufruft, sondern auch für den, der eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, um diesen Aufruf zu verbreiten. Um es ganz simpel zu übermachen, wenn ich weiß, in dem Fußballstadion wird jetzt jemand aufrufen, irgendjemand in diesem Stadion zu ermorden oder eine Lüge zu verbreiten, die dazu führt, dass der gelüncht wird, und ich habe ein Mikro in der Hand und ich weiß, dass der das sagen wird. Ich habe sozusagen, oder ich kann das erkennen und ich gebe ihm trotzdem das Mikro in der Hand, dann ist er wohl ein Beitragstäter. Darauf können wir uns ja einigen. Mhm. Ja, wenn ich weiß, ja, du wirst jetzt gleich reinbrüllen, bringt den da drüben um, der ist ein Kinderschänder, den können wir jetzt lynchen und ich gebe dir das Mikro, dann bin ich ja dafür mitverantwortlich. Dann kann ich nicht sagen, ich habe dir ja nur ein Mikro gegeben. Ich habe ja mit dem Aufruf überhaupt nichts zu tun. So. Wir wissen heute, dass eine KI innerhalb von einer Hundertstel Sekunde erkennen kann, was ein Gewaltaufruf ist und was nicht. So. Und daher muss man das sanktionieren. Das ist doch ganz grundsätzlich so. Das wäre doch so, wie wenn ich sagen würde, wenn heute jemand einem reichen Menschen Geld stiehlt, dann bestraft man das nicht, weil das wäre eine Reglementierung, das wäre eine Einschränkung der Bereicherungsfreiheit. Warum soll man Diebe bestrafen?
Und wie verhindere ich?
Würdest du mir zustimmen? Diebe gehören bestraft, ne?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Also würde ich jetzt ja auch nicht sagen, das schränkt die Freiheit der Diebe ein, weil wie kommen wir dazu, dass wir Diebe einsperren? Ich meine, der kann doch hingreifen, wo er will und kann sich nehmen, was er will.
Naja, gut, das Eigentumsrecht ist natürlich die Basis sozusagen von allem anderen. Ja.
Und das Ehrenrecht aber auch, oder?
Ich bin ja bei dir. Ich stelle mir nur die Frage, wie das funktionieren soll, um das erwünschte Ergebnis auch zu erreichen. Weil was ist, wenn dann der Falsche oder der Andere an die Macht kommt und diese AI dann so einstellt, dass es die anderen abgreift?
Das passiert ja gerade. Das passiert ja gerade.
Wo passiert
das? In Amerika. Mhm. Wir haben ja gerade einen Elon Musk, der sich selbst im Interview mit Alice Weidel nach oben tunt, der rechte Accounts nach oben tunt, der kritische Stimmen nach unten macht. Wir haben ja gerade eine Regierung in Amerika, die den klassischen Agenturjournalisten, also die wirklich die Serviceeinrichtungen für den Journalisten, aus dem Weißen Haus verbannt.
Warum glaubst du, machen die das?
Weil sie Propaganda verbreiten wollen. Es ist ganz einfach. Aber weil sie autoritäre... Macht zu verschwenden, ist ganz simpel. Sie lernen von Diktaturen. Das ist das Erste, was du machst. Du greifst die Richter an, du greifst die Journalisten an, du greifst die Opposition an, du greifst die demokratischen Kontrollsysteme an, du schraubst am Sicherungskasten einer liberalen Demokratie. Es ist so simpel. Und das Erste, was du dir rausbringst, sind Journalisten, das Zweite, was du dir rausbringst, sind die Gerichte und das Dritte, was du dir rausbringst, sind die Kontrollinstitutionen der Parlamente. So. Die drei Sicherungen drehe ich raus und dann scheiße ich auf alle gerichtlichen Urteile und sage, ich setze das nicht mehr um. Auch eine liberale Demokratie setzt ja voraus, dass wir uns an Regeln halten. Wenn wir aber von ganz oben gelehrt bekommen, halte ich einfach nicht dran, dann bricht irgendwann auch diese dicke Eiche namens liberaler Rechtsstaat zusammen. Und das muss ja gerade Liberale besorgen, weil ja der Staat auch nach einer liberalen Konzeption auf dem Konsens baut, dass wir zwar unzulässige Eingriffe des Staates in unsere Welt abwehren können, aber der Staat als Ordnungsmacht, der dafür sorgt, dass wir Märkte haben, der dafür sorgt, dass wir in die Schulen gehen können, der dafür sorgt, dass so eine Infrastruktur bereitgestellt wird, der muss funktionieren. Und wenn der nicht mehr funktioniert, sondern nur mehr nach den Privatinteressen einzelner Machthaber passiert, dann haben wir kein Allgemeinwohl mehr. Und das kann auch nicht im Sinne einer liberalen...
Ich glaube, dass die sozusagen die liberale Perspektive wäre, und das ist auch der Grund, warum dann auf die Klaviatur, auf der der Musk dann auch spielt, international, ist natürlich die, dass der Staat sich schon in so viele Lebensbereiche einmischt, die ihn aus liberaler Sicht nichts angehen, dass es natürlich willkommen ist, wenn einer sagt, da muss man rausdrängen und da muss man rausdrängen und da muss man deregulieren und warum gibt es Millionen in diese Richtung, Millionen in diese Richtung.
Aber das sagt genau jemand, der sein Vermögen darauf aufgebaut hat, vom Staat unglaublich viel Geld zu bekommen, der vom Staat mit großen Infrastrukturprojekten beauftragt wurde, der sein Milliardenvermögen nicht zuletzt deshalb verdient hat, weil er Infrastrukturprojekte aufbaut, die normalerweise der Staat baut,
und weil
mit staatlichem Geld.
CO2-Zertifikate verkaufen kann, weil er Elektroautos baut, die er dann unseren Dieselautobauern verkauft, ja, und damit Geld verdient. Aber da würde ich aus liberaler Sicht sagen, warum gibt es diese Zertifikate überhaupt? Ja? Also das ist so, das hat ja der Staat erfunden und der Musk hat es ausgenutzt, geschenkt. Ja? Aber ich sage nur, das kommt an im Sinne von, das ist das, was immer mehr Leute hören wollen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, weil wir 50% Staatsquote haben etc. pp. Und es wird auch nicht weniger. Wir können auch noch über Österreich und Deutschland reden, was die Politik betrifft.
Aber das Gerede
ich sage nur, das kommt an. Ich will nur erklären, warum es ankommt.
Aber die Staatsquote hängt ja davon ab, was der Staat mit dem Geld macht. Ja? Wenn der Staat dieses Geld investiert in Green Industry und dadurch unternehmerisches Handeln subventioniert, dann kann diese Staatsquote sehr, sehr... großen Einfluss haben. Ja.
Die Theorie.
Die amerikanische Regierung, auch unter Trump, hat da eine sehr hohe Verschuldung gehabt und die Wirtschaft hat gebrummt, weil sie eben investiert haben in Infrastrukturprojekte. Also die Staatsquote an sich sagt überhaupt nichts aus.
Natürlich nicht.
Die Staatsquote kann den einzelnen Bürger wohlhabend machen, indem der Staat auf einmal Leistungen zur Verfügung stellt, die ich privat viel teurer zu bezahlen habe.
Es kann aber auch komplett schief gehen und der Staat weiß nicht, wo er das Geld ausgibt. Und ich bin schon gespannt, wo jetzt die hunderten Milliarden an Rüstungsausgaben hinfließen sollen. Weil zum Beispiel eines, was ich erst heute wieder auf Twitter diskutiert habe, wo übrigens immer noch vernünftige Diskussionen stattfinden und immer noch auch höfliche Diskussionen. Das möchte ich schon auch sagen und ich mich auch bemühe, das seit 2009 bemühe, das auch durchzuziehen. Ja? Dass wir seit der Finanzkrise, irgendwo schon, spätestens seit der Euro-Krise, wird zuerst einmal Geld aufgestellt und dann wird darüber nachgedacht, was wir damit jetzt machen. Mhm. So, und das ist jetzt bei der Dings genauso. Aber ich möchte ganz kurz zurück zum Musk und zum Trump. Also wenn jetzt zum Beispiel, oder zum jetzt haben wir den Mark Zuckerberg, jetzt kommt Jeff Bezos. Jeff Bezos sagt, mir gehört die Washington Post. Ab jetzt wird auf unseren Seiten nur noch diese Meinung gebracht, weil Meinungen gibt es genug im Internet. Hm. Kannst du das nachvollziehen oder stört dich das?
Es ist sein legitimes Recht, so zu entscheiden. Er ist der Eigentümer dieser Firma, aber er soll bitte nicht mehr, oder sozusagen die ihn anhimmeln, sollen bitte nicht mehr sagen, dass es eine Meinungsdiktatur irgendwo gibt. Weil, wenn ich es jetzt zuspitze, ist es natürlich eine Meinungsdiktatur zu sagen, ich möchte nur mehr diese Meinung in meinem Heft lesen. Ja. Und dass der zuständig ist für eine Meinungsvielfalt, nämlich der Editor, der die Meinungen dort mischt, dann geht und sagt, unter diesen Bedingungen will ich nicht mehr arbeiten, zeigt ja, dass es hier sozusagen um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit geht. Ja, um eine Einschränkung der Breite und der Perspektive. Das kann er machen. Die Frage ist, ob das seine Kunden in Zukunft wollen oder ob sie die Abos kündigen, wird man sehen, wie das Ding funktioniert. Aber ich sehe eine gewisse Diskrepanz zwischen den Ansprüchen der Libertären oder der Rechten, die immer die Lügenpresse beklagen und die beklagen, also wie alles geregelt wird und man darf ja nichts mehr sagen und sie dürfen die ganze Zeit was sagen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten stellt sich hin und sagt, man darf ja was nicht mehr sagen. Und in dem Moment sagt das ja und kein Mensch hindert ihn daran. Ja, also der wurde ja immerhin Vizepräsident der Vereinigten Staaten, indem er alles Mögliche behaupten kann und wird gewählt.
Naja, jetzt also, gesagt, man darf es nicht mehr in Deutschland sagen.
Das stimmt ja nicht, das ist einfach eine Lüge. Du darfst in Deutschland alles Politische sagen, du kannst alles sagen. Du darfst niemanden beleidigen, du darfst niemanden schmähen, du darfst niemanden mit Gewalt bedrohen. Aber das ist ein zivilisatorischer Fortschritt, du kannst alles sagen. Du kannst sagen, ich finde die Grünen scheiße. Du kannst sagen, ich finde, Trump ist super. Du kannst Putin bewundern, wenn du willst. Ja? Du darfst keinen Terrorismus verbreiten. Ja? Du darfst die Hamas nicht loben. Das ist dir verboten, weil wir das als Terrorpropaganda framen. Darüber können wir jetzt diskutieren, wo beginnt der Terrorismus und wo beginnt sozusagen die... Aber du kannst alles sagen. Aber du musst mit Widerspruch rechnen. Und das, was ich sehe bei den Rechten, ist ja, dass sie keinen Widerspruch vertragen. Sie vertragen keinen Humor, sie vertragen kein Kabarett, sie vertragen keine Satire, sie vertragen kein Ausgelachtwerden, sie vertragen keine andere Meinung. Für sie ist ja das nicht objektiv, was sozusagen ihrer eigenen Weltsicht widerspricht. Da decken sie sich ja sehr stark mit Linkspopulisten. Die auch sehr, ja, genau. Da kommt ja sozusagen, man soll nicht übers Hufeisen reden, aber totalitäre Leute, autoritäre Menschen haben ja einen gemeinsamen Wurzelstock, der darin besteht, dass sie nur das hören würden, was sie selber denken und dass sie den Dissens nicht schätzen. Das ist der erste Schritt jedes autoritären Machthabers, einmal zu sagen, weg mit dem Dissens, weg mit der Vielstimmigkeit, weg mit der Breite der Meinung, ich rede. Du hast dankbar zu sein für das, was ich bin und du hast vor mir zu knien und meine Meinung zu verbreiten.
Für mich ist das total eigenartig, weil ich bin es als Liberaler eigentlich gewohnt, dass praktisch alle eine andere Meinung haben und dass ich sozusagen, wenn einer zu mir kommt, der schon meine Meinung hat, finde ich das schon verdächtig. Mhm. Weil's, und ich glaube, du wirst das bei den Liberalen merken, deswegen sind die auch teilweise ein bisschen verschroben, ja, weil sie irgendwie, die tun sich schwer bei der Kooperation aus genau dem Grund. Ja? Also, und die sehe ich außerhalb von links und rechts. Das ist für mich sozusagen, weil ich sehe genauso wie du diese Muster auf beiden Seiten. Ja?
Aber wir haben ja, also was heißt denn, vielleicht erklären wir mal, was liberal heißt.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOIN bringt, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Der Liberalismus, wie ich ihn verstehe, und jetzt rede ich vom Grundrechtsliberalismus und vom gesellschaftlichen Liberalismus, bedeutet ja, der Staat soll in meine Freiheitsrechte nur dann eingreifen, wenn es unbedingt notwendig ist. Ja. Eingriff in meine Freiheit, grundsätzlich herrscht mal Freiheit. Und wenn ich die Freiheit einschränken will, dann brauche ich dafür einen spezifischen Grund. Das ist einmal das Grundprinzip. Und das liberale Grundrecht ist sozusagen ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. So. Das haben wir ausgebaut in ein soziales Grundrecht, zu sagen, es gibt nicht nur ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat, es gibt auch ein Recht gegenüber dem Staat, gewisse Dinge zu gewährleisten. Gesundheitsversorgung, Wohnraum. Darüber kann man jetzt streiten, ob das die Aufgabe des Staates ist. Und viele Leute sagen, damit ich überhaupt ein freier Bürger sein kann, brauche ich ja gewisse soziale Einrichtungen, für die der Staat sorgen muss. Der Staat soll für die Bildung sorgen, soll dafür sorgen, dass die Leute sich das Wohnen leisten können, dass sie Wasser zu trinken haben. Also wenn wir heute aufs Häusl gehen und wir drücken die Taste und es flutscht sozusagen das WC runter, dann ist das Bürokratie. Ja, das ist staatliche Verwaltung.
Das ist die Wiener Hochgewasserleitung, gebaut wurde und im Habsburger
Reich. Der Kanal, auch die Entsorgung des Kanals, auch die Entsorgung der Abwässer, das ist Staat.
Aber all das ist gebaut worden, war der Staat noch 10-mal, 100-mal kleiner als jetzt und es hat trotzdem funktioniert.
Das stimmt nicht, aber der Staat der Monarchie und zwar absolutistische Monarchie.
Ja, aber er war sehr klein.
Das stimmt überhaupt nicht.
Die wirtschaftliche Rolle des Staates unter der Monarchie war...
Nein, Entschuldigung, aber man lese Josefs des Zweiten Reisen durch das Kaiserreich, was das bedeutet hat, dass der Staat so gering war. Eine Verelendung, kein Schulwesen, kein Verwaltungswesen, hungernde Leute. Noch im Biedermeier waren in Wien hat im Biedermeier 260.000 Einwohner gehabt. Und davon waren 20.000, 10% der Bevölkerung waren Prostituierte. Warum? Weil sich die Kinder überhaupt nicht ernähren konnten, weil die Familien derartig bettelarm waren, weil sie kein Vermögen hatten. 90% der Jugendlichen, die in staatliche Fürsorgeheime gekommen sind, haben das 12. Lebensjahr nicht erreicht. Der nicht funktionierende Staat in der Habsburger Monarchie war für die allermeisten Leute eine Katastrophe.
Bei gleichzeitiger nicht funktionierender Wirtschaft. Also das war ja auch keine freie Marktwirtschaft, in der da irgendjemand gehandelt hat und versucht hat das zu...
Aber wann hat der Wohlstand begonnen? Der Wohlstand hat begonnen mit der Aufklärung, mit der Wissenschaft, aber auch mit der Einrichtung des Wohlfahrtsstaates in Form von Verwaltung. Wir sind hier in der Garnisonstraße. Warum heißt die so? Weil da drüben das Garnisonsspital war, in der Sensengasse, wo heute die Gerichtsmedizin ist. Und dahinter ist ein riesiger Spitalsbezirk. Den hat der Josef II. Gebaut, nach Vorbild des Hôtel de Ville in Paris. Und dieses allgemeine Krankenhaus, wenn wir da durchspazieren, werden wir kein einziges Heiligenbild sehen, keine Madonna, keinen Jesus. Es war eine staatliche Fürsorgeinstitution. Der Staat hat ein Gesundheitswesen gebaut, in Form des Josefs II. Er hat Verwaltung gebaut, er hat Bürokratie gebaut zum Wohle der Bevölkerung. Und an das anknüpfend kam Lueger, an das anknüpfend kam das Rote Wien, das gesagt hat, damit die Mehrheit der Leute gut lebt, braucht es eine ordentliche staatliche Verwaltung. Und erst in den 60er, 70er Jahren hat man angefangen, das zu diskreditieren. Und hat gesagt, das braucht man alles nicht, die Privaten machen das viel besser. Stimmt heute so pauschal nicht. Viele Dinge machen Private natürlich besser mittlerweile, aber dass es einen staatlichen Ordnungsrahmen gibt, in dem die Spielregeln gesetzt werden,
ist auch aus liberaler Sicht vollkommen, also entscheidend sogar.
Ja.
Und ich würde gerne zurück zu diesem Liberalismusbegriff, weil du bist Jurist und deswegen kommt der für dich aus der juristischen Seite, die auch stärker, natürlich, weil es juristisch ist, stärker abgrenzbar und eingrenzbar ist als die ökonomische Seite. Für mich ist alles, was die soziale Marktwirtschaft, wie sie die Deutschen und die Österreicher nach dem Krieg gelebt haben, eigentlich die beste, bisher angewandte, funktionierende Lösung.
Ja.
Ich sage nur immer, sie muss halt, und deswegen reite ich auf der Staatsquote herum, sie muss halt, die Wirtschaft muss immer größer sein als der soziale Teil, auf der Rechnung. Sonst kann, weil das eine zahlt für das
andere. Aber die Staatsquote sagt ja noch nichts nicht, über den nicht sozialen eine, Teil.
Nein, das ist schon klar. Aber die Staatsverschuldung und die Zuschüsse zur Pension und was uns das alles kostet, das sagt schon was über den sozialen Teil. Ne?
Ja, nur die Frage, wie viel der Staat Schulden macht, sagt ja mal grundsätzlich noch nichts aus, wie der Staat funktioniert.
Ja, ja.
Die korrigiere mich, die Japaner haben eine relativ hohe Staatsquote, also ein sehr gut funktionierender Staat. Die Skandinavier haben hohe Staatsquoten, sind gut funktionierende Staaten. Ja. Es kommt nur darauf an, was ich dafür mache, was ich dafür investiere. Wenn ich das Geld, die Schulden aufnehme, um Panzer zu bauen, um in der Ukraine einzufallen, dann wird es nicht wahnsinnig nachhaltig sein.
Aber ist das nicht genau das, was wir jetzt machen werden, die nächsten 20 Jahre, Panzer bauen?
Nein, wir bauen deswegen Panzer, weil wir Angst haben, dass ein nationalistischer, faschistischer Massenmörder ein Land der Europäischen Union angreifen könnte und das sozusagen einen Effekt hat auf ganz Europa. Deswegen bauen wir Panzer nicht, weil wir kriegsgeil sind, sondern weil wir verteidigungsbedürftig sind. Das ist der Grund. Das muss man einmal der Friedensbewegung, leider auch vielen linken Friedensbewegten beibringen, dass das, was da passiert, ja nicht darin besteht, Kriegsgeilheit zu sein oder sagen, hurra, wir kämpfen jetzt und wir sind jetzt imperialistisch und wir rücken Richtung Osten vor, sondern es verteidigt sich ein Kontinent, oder es bereitet sich ein Kontinent auf ein Szenario vor, wo jemand wie Elon Musk den US-Präsidenten dahingehend berät, aus der NATO auszutreten. Was bedeutet, dass mit einem Tastendruck die Kampfjets europäischer Armeen am Boden bleiben, weil die nämlich in Amerika programmiert werden.
Am Ende des Tages sind wir da in der Großmachtpolitik und da ist, glaube ich, keine Sekunde, dass die Amerikaner sich in der NATO austreten. Aber gut, ja.
Hoffen wir. Wir hätten auch nicht gedacht, dass die Amerikaner jemanden wie Volodymyr Zelensky in dieser Art und Weise öffentlich vorführen. Das hätten wir nicht gedacht. Wir hätten auch vor 3 Jahren oder vor ein bisschen mehr als 3 Jahren unmöglich gedacht, dass Russland die Ukraine überfällt in dieser Art und Weise und Massaker
anrichtet.
Ja, aber die sind eher belächelt worden. Ich kann mich erinnern, die meisten Korrespondenten haben gesagt, das ist nur ein Säbelrasseln, das wird nicht passieren. Wenn man die Welt von gestern von Stefan Zweig gelesen hat, dann kann man zweimal nachlesen, wie zweimal die Gesellschaft glaubt hat, es wird keinen großen Krieg geben und sich in absoluter Sicherheit gewogen ist. Das kann sein, wir hoffen es, ich glaube es auch nicht, aber ob es so sein wird, we don't know.
Aber wie kommen wir, das ist so schnell gegangen alles. Also das wirklich, letzte Woche war noch keine Rede von hier 800 Milliarden, da 800 Milliarden Sondervermögen, Gelddrucken, Schulden, Europa-Armee. Ja, das ist in einer Woche passiert jetzt. Da muss man doch zumindest drüber reden können, weil man auch irgendwie überrumpelt ist, ohne dann, und das passiert schon, gleich dann, du bist ein Putin-Versteher, weißt du? Das kommt schon. Also dass du quasi... Wenn ich Twitter oder die Zeitung aufmache und da ist dann eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin, die von Panzern spricht und ein deutscher Kanzler, der von Panzern spricht und ein Bayerisch, also der Deutsche ist wieder da und rüstet auf, da muss man doch kurz mal drüber nachdenken, wo das hinführt.
Also war Churchill kriegsgeil?
Weiß ich nicht.
Wohl nicht, ne? Er hat sich gewehrt gegen Hitler. Ne? Waren die Alliierten, die in der Normandie angelandet sind, um Deutschland von den Nazis zu befreien, kriegsgeil? Ja, wohl nicht.
Eben. Ich will überhaupt niemandem sagen, dass er Kriegsgeld ist.
Nein, aber man muss den Leuten nur, man muss einen Frame endlich mal. Was ist denn passiert? Noch einmal, für die, die geschlafen haben in den letzten 3 Jahren. Im Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen, hat Russland die Leute ermordet, hat Russland Städte flachgelegt. Mariupol existierte nicht mehr. Hat Russland Theater bombardiert, in denen Kinder im Keller gesessen sind. Hat Russland Kinder verschleppt, zehntausende Kinder verschleppt, ihnen neue Namen gegeben. Hat Russland Leute gefoltert. Heute, jeden Abend, wenn man sich den Raketentracker der Ukraine hat, jeden Abend wird Odessa, Lemberg, Kiew bombardiert. Nicht Europa führt Krieg gegen Putin, sondern Putin führt Krieg gegen die Ukraine. Und warum? Weil die Ukraine ein westliches Lebensmodell will. Weil sie ihre Machthaber demokratisch wählt. Weil sie Präsidenten abwählt und wählt. Weil sie nicht so lebt, wie sich Wladimir Putin das in der Sowjetunion vorgestellt hat, als ehemaliger KGBler.
Weil sie sich aus der russischen Einflusssphäre herausnehmen.
Nicht nur aus der russischen raus, sondern weil sie westlich leben wollen. Weil sie nach liberalen Werten leben wollen. Also gerade an Liberalen muss das ja sozusagen auffallen, sie wollen ein liberales und nicht ein mafiöses Staatssystem.
Das habe ich gestern auch geschrieben. Als alter sozusagen Kommunismus macht mich nervös und die Russen machen mich auch nervös. Also ich weiß alles über Osteuropa zwischen und Russland zwischen 1917 und 1989 oder 91, wie ich korrigiert wurde, als die Sowjetunion wirklich. Also das Letzte, was ich brauche, ist, dass die hier uns besuchen kommen mit Panzern, um Gottes Willen.
Das ist ein mafiöser Staat. Und man kann das nachlesen in der Biografie von Nawalny, man kann das nachlesen in den Aufsätzen von der Anna Politkovskaya, man kann das in vielen, vielen Berichten nachlesen. Das ist ein mafiöser Staat, der darin besteht, vor allem Wladimir Putin und eine kleine Clique von Mafiosis zu bereichern. So, und dieser mafiöse Staat sieht, da neben uns entsteht, auch bei vielen Russen, eine Vorstellung davon, was Demokratie sein könnte, was westliche Lebenswelt sein könnte, nämlich frei zu sein. Und das ist das eine. Und das Zweite, was wir jetzt langsam drauf kommen, es ist auch ein Rohstoffkrieg, offensichtlich um seltene Erden. Und,
ja, das
so. Und der Herr Selenskyj hätte natürlich im Februar 2022 in den Flieger steigen können und abhauen können. Dann wäre die Ukraine heute ein Satellitenstaat wie Belarus. Dann würde dort jemand sitzen wie der Lukaschenko. Und die Ukrainer wären sozusagen Teil wieder einer russischen Einflusssphäre. Aber die Ukrainer haben sich dagegen aufgelehnt. Und der Westen hat sie dabei unterstützt, weil sie gesagt haben, wenn Russland die Ukraine frisst, dann wird das nächste Schritt das Baltikum sein. Wenn man so will, eine Art Domino-Theorie. Und dagegen wehren sich die Ukrainer. So, und die Argumente, die Ukraine ist kriegsgeil oder die Ukraine hat einen zu kurzen NATO-Minirock an und da hat sich halt leider der Herr Putin provoziert gefühlt, das ist einfach ein Quatsch. Das muss man als solchen bezeichnen.
Aber der Punkt ist ja, ich habe das Wort kriegsgeil nie verwendet in dem gesamten
Nein, aber es wird immer wieder, es wird sowohl von rechter Seite, interessanterweise, also wenn ich heute die Postings von Kickl und Rylimski und wie sie alle heißen lese und von Le Pen, es wird von rechtsradikaler Seite so geframed, interessanterweise aber auch von linker Seite sehr oft so geframed. Ja, wir haben ja sozusagen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht oder mit der AfD zwei Putin-Parteien. Ja?
Gut, die Verbindung nach Moskau ist, die alte rote Leitung ist auch noch nicht ganz
gekappt. Ja. Es ist eine Mischung. Die einen bewundern Russland, weil es halt anti-westlich ist. Ja? Wenn der Strache in Ibiza sitzt und sagt, ja, Russland taugt ihm, weil da ist ein Mann noch ein Mann und das ist nicht G-Europe. Und die anderen haben halt noch irgendwie alte Apparatschik-Synapsen, die da gut funktionieren.
Aber gerade
auch Anti-Amerikanismus spielt eine große Rolle. Ja? Das darf man nicht vergessen. Bis vor kurzem. Und dann gibt es die wirtschaftlichen Interessen. Ja?
Österreich. Österreich war das erste Land in der westlichen Sphäre, das in den 60er Jahren Gas aus Russland importiert hat. Und seitdem.
Vor den 60er Jahren, glaube ich. Ne?
Ich glaube, das ist jetzt das, was ich im Kopf habe. Ja, oder Öl, was Öl, Gas, wurscht.
Jedenfalls, die ÖMV war, die österreichische Mineralölverwaltung, war ursprünglich die sowjetische Mineralölverwaltung. Ne?
Das habe ich nicht gewusst.
Na klar, sowjetischer Betrieb.
Das ist der Grund, warum wir im Theresianum bis heute Russisch lernen. Weil dort waren die Besatzungstruppen stationiert und die haben beim Abzug, also wir brauchen das wieder für eine Schule, haben sie sich vertraglich zusichern lassen, dass für alle Zeit in dieser Schule Russisch unterrichtet wird. Aber das meine ich, also die österreichischen politischen Interessen. Ich war 2014 auf einer Wirtschaftskammerreise in Moskau, gemeinsam mit Edi Steiner von der Presse und damals noch Nawalny interviewt sogar. Und das war nach der Krim-Geschichte. Und da hat sich der österreichische Botschafter in Moskau hingestellt, Gusenbauer war auch da, by the way, und da hat sich der österreichische Botschafter in Moskau hingestellt und hat gesagt, also Eröffnungsstatement, unsere Vision ist eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok.
Ja, jetzt müssen wir kurz innehalten und sagen, was war die Hoffnung? Man hat die Hoffnung gehabt, dass dieser Putin, der, schlag mich tot, 2000, 2002 an die Macht kam, nach Jelzin, dass der übrigens ähnlich wie Orban, ähnlich wie Erdogan. Man liese das Buch Strongman vom Economist, nein, FT-Chef, glaube ich, war er, oder Economist, was ist er? Gideon Rachmann, Strongman. Mhm. Die sind ja alle smart gestartet. Die haben ja alle sozusagen sich hingestellt und gesagt, wir sind ja eigentlich Demokraten. Ja? Und natürlich war die Hoffnung, mit Putin eine Form von Verwestlichung Russlands betreiben zu können. So, spätestens bei Tschetschenien haben die Ersten gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Man lese wirklich die Bücher von Anna Politkovskaya aus dem Jahr 2002, die in Wirklichkeit alles vorhergesagt hat. Die Geschichte gemacht hat über die russische Armee, über den Putin gemacht hat, die ist alles genau das, was jetzt passiert, das Playbook jetzt gesehen hat. Die damals schon den Schröder kritisiert hat für seine Wir erinnern uns an das Zitat der lupenreine Demokrat. Die Vermischung von privaten Interessen und staatlichen Aufgaben. So. Aber wir haben lang darauf gesetzt. Die Wirtschaftskammer, der Herr Leitl, man kennt diese schöne Rede, wo er gesagt hat, guter Diktator, hat der Putin zu ihm gesagt. Die SPÖ ist ihnen auf den Leim gegangen, die ÖVP ist ihnen auf den Leim gegangen, die OMV hat Geschäfte mit ihnen gemacht, der Sebastian Kurz hat gesagt, wir sind eine russlandfreundliche Regierung, der Sigi Wolf, der gesagt hat, Putin ist ein sehr, sehr, wie hat er gesagt, Putin ist ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann, der immer konstruktiv auf Kritik reagiert im Standard-Interview und ich sage, wir brauchen ein bisschen eine Demokratur nach russischem Vorbild. Also diese Bewunderung für das Autoritäre, das lag in der Linken, aber es liegt leider auch in der Liberalen oder in der, ich meine, Sigi Wolf ist sicher kein Liberaler, sondern in der Industrie.
Und in der Rechten sowieso?
Ja, das ist erst später gekommen. Aber die Rechten, denen taugt das natürlich, weil das halt das Gegenmodell ist. Und zum Kleinen sind sie halt einfach Trotteln. Ja? Wenn ich die Corona-Demonstranten mit Russland-Fahne sehe, die sagen, hier herrscht eine Corona-Diktatur und sich gleichzeitig nach Putin sehnen, dann würde man ja gerne in Anwandlung der alten Sprüche, die man früher zu den Linken gesagt hat, sagen, geh doch rüber. Ja? Geh doch rüber. Ja?
Da sind wir wieder bei dem, wo wir
ankommen. Das ist ja die Verlogenheit. Ungarn ist Teil der Europäischen Union, bezieht als Nettoempfänger unglaublich viele Milliarden, aber sehen sich nach Russland. Man könnte jetzt, wenn das nicht direkt an unserer Grenze liegen würde, sagen, bitte, schließt euch Putin an. Ja, macht's das, geht's doch rüber. Aber das will man dann ja doch nicht.
Viktor Orban, weil du sagst, sie haben smart angefangen. Ich meine, Viktor Orban war bei den Demonstrationen 1989 beim Ende der Sowjetbesatzung quasi Ungarns in zerrissener Jeans als 26-Jähriger der junge Star der Freiheit.
Und hat Soros, es wurde von Soros unterstützt. Ja. Aber erstens werden die Leute korrupt, zweitens verändern sich die Leute und das, was Orban macht, ist natürlich eine absolute Zerstörung jeglicher liberaler Werte. Das hat ja mit Liberalismus nichts zu tun.
Aber glaubst du wirklich, dass wir dieses Strongman-Ding, dieses Putin-Ding, das Orban-Ding, dass wir das jetzt einfach auch in Amerika sehen und dass jetzt quasi die Europa wird jetzt allein gelassen als Star der Freiheit und der Demokratie? Und das
es gibt Leute in Amerika, die sagen, die amerikanische Demokratie ist stark genug. In 2 Jahren gibt es Kongresswahlen, da wird dann irgendwie entmachtet werden und seine letzte Amtszeit. Und es gibt Leute, die sagen, das wird ganz bitter enden, weil er wird sich nach der nächsten Wahl nicht geschlagen geben oder er wird versuchen, die Verfassung zu ändern oder er ignoriert einfach gerichtliche Entscheidungen. Ich meine, der setzt Verrückte an die Spitze von FBI und CIA. Ja, ich meine, das sind ja Leute an den Schaltstellen der Macht. Wir haben das noch alles nicht begriffen, weil es so schnell geht.
Ja, es ist sehr schnell gegangen.
Ja, aber da sitzen ja Leute, wo du dir auf den Kopf greifst, an ganz wichtigen Schlüsselstellen. Und die Adults in the Room, die sozusagen in der ersten Amtszeit Trump in Schach gehalten haben, die gibt es nicht mehr. Sondern im Gegenteil, man sieht, wer im Room ist. Und insofern ist diese Zelensky-Szene ja wirklich ganz exemplarisch. Der J.D. Vance, der Putin da wirklich sozusagen den Stiefel küsst und ihn in sich anbietet. Im Hintergrund die Journalisten, die auf einmal strunzdumme Fragen stellen danach, warum der Herr Zelensky keinen Anzug trägt. Ja, eine Frage, die sie sich Elon Musk nie zu stellen trauen würden, weil da würden sie mich rausfliegen hochkant. Der Rubio, der da still sitzt und nichts redet, weil er genau weiß, worum es geht.
Ja, der hat sich nicht sehr wohl gefühlt, das habe ich gerade mal gesehen. Und das mit dem Anzug war übrigens ein abgekartetes Spiel, das hat man auch gesehen, weil der Trump hat bereits einen Hinweis auf sein Outfit gemacht bei der Begrüßung. Ne? Also das ja. Aber sie haben ihn halt eingeschüchtert und haben das bekommen, was sie wollten, weil jetzt hat er alles unterschrieben und kriecht und hat sich entschuldigt und alles. Also ich meine, nur aus der Perspektive der Amerikaner, das ist die Art und Weise.
Das ist eine sehr kurzfristige Perspektive, ne? Weil sie natürlich on the long run das Vertrauen in den Westen in einer Weise untergräbt und die moralische Integrität des Westens, die von der wir ja lang sozusagen ausgegangen sind, einfach zerstört. Was soll ich denn einem jungen Araber sagen, wenn ich sage, wir brauchen westliche Demokratie, wenn er das Video sieht, das Donald Trump geteilt hat über Trump-Gaza. Was soll ich denn einem jungen Palästinenser noch weiter erklären, was westliche Werte sind, wenn die größte westliche Demokratie der Erde jemanden wie Trump wählt, der dann so ein Video postet?
Ich weiß, ich habe das Video nicht gesehen. Ich möchte dazu gar nichts sagen. Ich habe keine Ahnung, was da war. Ja?
Naja, man sieht, wie Gaza sozusagen von Trump vergoldet wird und am Schluss stehen dort goldene Trump-Statuen und alles wird sozusagen Trump-Land.
Das kam von Trump selbst? Oder
hat
oder
Trump retweetet, ja, Trump retweetet.
Der Trump selber oder ja. Der Musk, weil das weiß
Trump,
ich nicht genau.
Trump.
Okay, aber um es mal runterzubrechen, auch auf unsere Rolle, weil ich glaube, das ist wichtig, wir haben jetzt auch seit ein paar Tagen eine neue Regierung, eine aus konservativen Roten und Pinken und haben eine pinke Außenministerin, also Pink Neos, liberal, und die Pinken sind jetzt schon dabei, quasi an der Neutralität zu sägen, die Basis, sage ich mal, der Zweiten Republik. Und du bist Jurist, ich würde dich das gerne fragen, wie würde das denn ablaufen? Was braucht es denn dafür? Und bist du der Meinung, wir sollten die Neutralität aufgeben?
Also so wie die Neutralität war sozusagen ein Konstrukt im Kalten Krieg, wenn man zwischen zwei verfeindeten Blöcken stand. So. Diese Situation besteht aber nicht mehr, sondern die Frage ist, ob Europa geeint eine Verteidigungsstrategie entwirft. Und Österreich wird nicht sagen können, wir nehmen daran nicht teil. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss die Neutralität in einer völlig anderen Weise definieren.
Das ist jetzt sehr politisch geantwortet.
Nein, die Neutralität heißt, was könnte das bedeuten? Nehmen wir an, es gibt eine europäische Armee und die würde jetzt sozusagen vor Ort aktiv werden. Dann kann die Rolle der Österreicher natürlich nicht darin bestehen, zu sagen, wir nehmen an dem nicht teil, aber wir wollen bitte von der Europäischen Union geschützt werden. Das geht sich nicht aus.
Okay.
Daher ist die Neutralität ein völlig wertlos. Ja? Und was wertlos ist, soll man abtrennen.
Also du bist der Meinung, wir sollten die Neutralität aufgeben?
Natürlich.
Und wie würde das rein juristisch funktionieren? Braucht es eine Volksabstimmung? Erklär es uns nur.
Das ist kein Völkerrechtler, es ist eine verfassungsrechtliche Bestimmung. Keine Ahnung, ich glaube, es wird eine Volksabstimmung brauchen. Es ist wahrscheinlich ist die Frage, ob es eine sogenannte Gesamtänderung der Verfassung bedeutet. Aber man wird wohl darüber abstimmen und die Bevölkerung wird dagegen stimmen. Insofern ist die Diskussion akademisch.
Die Bevölkerung wird dagegen stimmen und
natürlich,
dann?
Was, natürlich. Natürlich, und dann wird die Neutralität weiter bestehen und dann wird man so wie jetzt suchen, was ist ein europäisches Verteidigungsbündnis und ist das überhaupt ein Neutralitätsfall, ja. Wenn wir uns zum Beispiel gegen die nehmen wir jetzt das verrückte Beispiel, Russland wandert in, marschiert in Österreich ein, wir sind also das Land, gestern hat ein Vertreter der Verteidigungsorganisation gesagt, zu 80% wird Russland ein EU-Land überfallen. Nehmen wir mal an, es wäre jetzt Österreich und die 80% würden eintreten. Dann sind wir ja nicht neutral und sagen, gut, ihr könnt uns überfallen, ausrauben und vergewaltigen, sondern natürlich werden wir dagegen kämpfen. Aber wenn wir alleine sind, werden wir diesen Kampf wahrscheinlich nur 5 Stunden führen und dann verlieren. Dann schaut halt Burgersdorf so aus wie Butscha. Kann man wollen, ist aber nicht sehr...
Okay, aber ich versuche da kühlen Kopf zu bewahren, dass das mit dem, ich habe das auch gelesen, was dieser Verteidigungsexperte da geschrieben hat. Das war alles ganz furchtbar. Das war gleich, das wird wie ein Horrorfilm, der das gleich in Details beschrieben, was die Russen alles machen werden.
Man muss das auch nicht alles teilen, oder man kann das auch differenziert sehen und man kann die Frage stellen, können sich das die Russen überhaupt leisten? Nur, es gibt Geheimdienstler, europäische, die sagen, im Jahr 36 hätte Hitler auch nicht Europa überfallen können. Aber durch eine Umstellung auf eine absolute Kriegswirtschaft und auf eine enorme Produktion von Waffen ist es ihm 3 Jahre später gelungen. So, wir wissen heute, dass die Russen enorme Anzahl an Panzern produzieren, enorme, die ganze Wirtschaft umgestellt hat auf Kriegswirtschaft, sich komplett aufrüstet. Wir wissen nicht, was die in 3 Jahren machen. So, und das ist der Grund, warum die EU sagt, wir müssen aufrüsten und wir müssen sozusagen etwas dem entgegenstellen. Das ist eine Logik, die furchtbar ist und für jeden Friedensbewegten eine neue Perspektive ist. Aber es wird nicht reichen zu sagen, wir machen nichts. Wir warten, dass uns der Trump verteidigt, weil das sehen wir gerade, was das bedeutet.
Aber genau dieser Trump ist in seiner ersten Amtszeit auf der Münchner Sicherheitskonferenz gestanden und hat sich darüber beschwert, dass Deutschland nicht genug in Verteidigung investiert. Und die Deutschen haben ihn ausgelacht.
Ja, da hat er recht gehabt. Aber bis jetzt war das halt eine Partnerschaft. Die Amerikaner haben ja auch was davon gehabt, dass sie Europa unterstützt haben.
Wie gesagt, da bin ich noch nicht. Rein geopolitisch, großmachtpolitisch sehe ich aus amerikanischer Sicht keine echten Incentive wirklich abzuziehen. Ich sehe allerdings schon einen Incentive, Europa einen Vorwand zu geben, ordentlich aufzurüsten und mitzumachen. Und das ist das, was jetzt geschieht.
Die Amerikaner haben in den letzten 50 Jahren oder 60 Jahren oder 80 Jahren vorgemacht, dass sie ihre Interessen am besten mit Kooperation erreichen, zumindest in der westlichen Welt. Lassen wir jetzt mal Irak weg und Saudi-Arabien weg und lassen wir mal Südamerika weg und viele Schattenbereiche und Vietnam. Aber Sie haben im Wesentlichen gesagt, Kooperation, internationale Zusammenarbeit, auch wenn wir die Weltmacht sind, wir nutzen das nicht in voller Brutalität aus, sondern wir kooperieren. Und damit ist ja Amerika reich geworden. Und auch Europa.
Ja, genau. Das war das klassische Römische Reich. Allerdings, du nimmst doch auch die besetzten Gebiete, denen wird auch erlaubt, quasi reich zu werden, dann fühlen sie sich wohl.
Ja, sie sind gar nicht besetzt. Sie sind sozusagen, sie kooperieren.
Ja, naja, nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie schon besetzt. Ja. Ne? Japan genauso.
Ja.
Hat auch gut funktioniert.
Ja.
Und ich glaube eben nicht, dass das vorbei ist. Ich glaube nur, dass jetzt sozusagen der Deal ein neuer wird. Zumindest stellt sich das der Trump so vor.
Ich habe keine Ahnung. Wissen wir nicht. Weil wir nicht wissen, ob der Trump verrückt ist oder ob er einen Plan hat und wer ihn bremst und wie das amerikanische Volk reagiert und wie die Gerichte reagieren und wie der Kongress reagiert. Das wissen wir alles nicht. Es ist beunruhigend. Also alle, die irgendwie sozusagen, ich bin ja kein Außenpolitik-Experte, aber alle, die...
Wir sind jetzt alle Außenpolitik-Experte. Ja,
alle, die sich mit der Sache beschäftigen, sind beunruhigt.
Ich finde das alles beunruhigend. Ich finde das beunruhigend.
Das Beunruhigende ist, dass es demokratisch legitimiert wird. Das Beunruhigende ist ja, und jetzt sind wir bei der Regulierung von Medien. Ich sitze ja hier nicht als Außenpolitik-Experte, sondern als ein Medienmanager, wenn man so will, oder ein Medieneigentümer. Die Frage ist, wie kriegen wir wieder eine öffentliche Arena zurück, in der Menschen wahrheitsgemäß informiert und nicht manipuliert werden? Und das, was wir erleben, ist eine Infrastruktur, die Leute verrückt macht. Dass die Leute für Brexit gestimmt haben, dass die Leute für Trump stimmen, dass die Leute Elon Musk bewundert, hängt ja auch damit zusammen, auch, nicht nur, aber auch damit zusammen, wie heute kommuniziert wird. Und deswegen braucht man eine Regulierung. Nicht um Meinungen zu unterdrücken, sondern um wieder einen öffentlichen Diskurs herzustellen.
Wir müssen aber auch selbst an unserer eigenen Medienkompetenz arbeiten. Anders wird es nicht gehen.
Weißt du, ja, aber Medienkompetenz, heißt ja einerseits einmal zu sagen, soll der Staat gewisse Qualitätskriterien definieren und fördern, damit es sowas wie pluralistische Meinungsvielfalt wieder gibt oder weiterhin gibt. So wie ein Theater fördert und die Wiener Staatsoper. Ja, wenn der Staat nicht wäre, gäbe es auch keine Wiener Staatsoper, wo die ganzen Liberalen am Abend gern sitzen und den russischen Sängerinnen zuschauen. Und die sehr hohe Gagen bekommen, die sie über den Markt nicht finanzieren würden.
Ich bin jetzt nicht so ein Opernfan.
Ja, ich auch nicht. Ja. Aber so. Also in der Kultur sind wir der Meinung, der Staat soll Gelder investieren, weil wir brauchen eine Vielfalt der Kultur. So. Und dass es eine Presseförderung gibt und dass es eine Medienförderung gibt, hängt ja damit zusammen, dass wir sagen, wir brauchen einen Pluralismus und der wird eben nicht nur durch den Markt hergestellt. Weil der Markt eben Clickbait befördert und weil er halt sozusagen die radikalste Meinung sich am besten verkauft und selten die Qualität.
Es ist eigentlich ein ähnliches Bild wie früher mit der Boulevardzeitung und der Qualitätszeitung.
Nicht ganz, sondern was wir erleben, ich würde es anders überlegen, ich würde es nicht mit Boulevardzeitung, Qualitätszeitung, sondern wir befinden uns in Wirklichkeit, wenn man schon irgendwie einen historischen Vergleich wagt, wir befinden uns in der Ära der Erfindung des Buchdrucks. Auf einmal können alle alles verbreiten.
I agree. So.
Und was war denn sozusagen die Konsequenz aus der Erfindung des Buchdrucks? Nicht nur Aufklärung und Enlightenment und Klosterbibliotheken, sondern eben auch Frauenverbrennung, Verbreitung von Gerüchten und eine riesige Welle der Menschenvernichtung durch die katholische Kirche, durch das Schüren von Verschwörungserzählungen und Wahnideen. So. Und es hat sehr lange gedauert, bis die Leute es begriffen haben, dass nicht alles, was auf Papier gedruckt ist, stimmt. So. Ja. Und heute müssen wir lernen, und heute lernen die Leute, dass nicht alles, was über den Bildschirm flimmert, stimmt.
Weißt du, wo man das sieht? Das ist mir total, also bei der Generation noch eins über uns, bei der Generation unserer Eltern, die aufgewachsen sind wirklich mit alles, was reinkommt, stimmt. Und dann landen sie aber irgendwann in der Telegram-Gruppe, die Wahrheit und nichts ist die Wahrheit und können...
Die Eltern.
Die Alten,
ja. Ja. Das Problem sind nicht die Jungen. Die Jungen lernen sehr schnell, das Erste, was die Jungen machen, wenn sie was sehen, ist in die Kommentare schauen, ob das einmal disputed wird. Ja? Ja. In die Community zu schauen, stimmt das überhaupt, was da steht. Die sind viel skeptischer. Die wissen, es kann alles ein Plätzchen sein. Und das Problem sind unsere Eltern, die in den 40er, 50er Jahren Geborenen, die 60er Jahren Geborenen, die überhaupt nicht gelernt haben, Quellenkritik zu betreiben.
Genau, bin ich voll mit dir. Ja.
Sondern das, was über den Bildschirm, sie wissen zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand hört unseren Podcast. So, jetzt hört er mir zu und denkt sich, ja, der ist eh ganz gescheit oder ist ein Trottel oder was auch immer. Aber die meisten Leute würden ja nicht hergehen und sagen, wer ist denn dieser Florian Klenk überhaupt? Wieso sitzt der da? Ist das, was der sagt, hat das Hand und Fuß? Kenne ich den? Aha, der ist seit 30 Jahren Journalist, der ist Chefredakteur einer Zeitung, der hat schon viele Geschichten aufgedeckt, der ist auch einmal verurteilt worden, aber viele Dinge haben gestimmt. Okay, dem kann ich vertrauen oder nicht vertrauen, ich kann mich dafür entscheiden. Theoretisch könnte ich ja der Fliesenleger vom Tennislehrer deiner Mutter sein, wenn man mich sieht. Mhm. Und wenn du hier den Fliesenleger des Tennislehrers deiner Mutter einsetzt und er erzählt dir etwas über Corona und genau das ist ja passiert, dann sagen die Leute, oh, was gehört im Internet? Und haben sie gesagt, die Impfung ist nicht sicher. So. Und wir sind ja in einer Generation, wo vor allem auch unsere Eltern dem Fliesenleger des Tennislehrers der Oma zum Beispiel in Sachen Pandemie-Management mehr vertraut haben als dem Chef der Charité. Warum? Weil der vielleicht eloquenter war, weil er vielleicht auch einen weißen Mantel anzieht, weil er sagt, hey Leute, ich habe da was erlebt, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, das dürfen wir hier gar nicht nennen, aber ich war jetzt gerade da drüben und da hat mir jemand erzählt, dass da unten im Keller vom Allgemeinen Krankenhaus sich die Leichen stapeln und es wird alles verduscht, das sind Impfopfer. Die Leute glauben das. So, weil sie nie gelernt haben zu fragen, ist das eigentlich ein renommierter Journalist oder ist es der Tennislehrer vom Fliesenleger von meiner Oma? Das ist übrigens ein Bild, das der Sascha Lobo einmal in einem Podcast gebracht hat. Das gefällt mir sehr gut. Das glaube ich ihm immer wieder.
Das sehe ich ganz, ganz klar. Also ich habe dass diese Medienkompetenz völlig fehlt und deswegen ist meine Hoffnung oder meine Vermutung auch, dass je weiter du zurückgehst, jetzt so ein Generation Set, ja, dass die schon viel besser umgehen können und viel besser eine Ahnung davon haben, was oder wissen, dass sie selbst sich arbeiten müssen, wem sie vertrauen.
Ja, vielleicht. Kann man noch nicht sagen. Weiß ich nicht.
Abschließend kann ich jetzt
versuchen. Ich glaube, dass Sie haben das Problem, dass Sie Lehrer haben, die mit dem Thema komplett überfordert sind.
Ja, Lehrer. Ja.
Sie haben das Problem, dass Sie es eigentlich nirgends wirklich lernen. Die Schulen haben jahrhundertelang den Leuten gesagt, wir bringen dir bei, wo du das Mammut findest und wie du es schlachtest und wie du es zerlegst und wie du es kochst. Aber wir erfahren derzeit überall, wo es Mammuts gibt, aber wir haben nicht gelernt, welche Quelle können wir vertrauen, wo das Mammut steht. Mhm. So. Und wir müssen lernen, Quellen kritisch zu hinterfragen. Und dazu gehört aber auch, gewisse Quellen aus dem öffentlichen Diskurs auszuschließen, nämlich wenn sie nur mehr auf Lüge und auf Hass setzen und dann sind wir bei der Regulierung.
Ich bin gespannt, wie das klappen kann und wie das funktionieren kann.
Ja. Es funktioniert, es hat ja die letzten 80 Jahre ganz gut funktioniert. Es nennt sich Mediengesetz. Wir sind hier in der Garnisongasse, eine Straße weiter ist das Wiener Landesgericht für Strafsachen, da sitzt die Medienabteilung. Mhm. Die machen das den ganzen Tag, die gehen den ganzen Tag her und sagen, wenn du Hass verbreitest, wenn du verleumdest, wenn du üble Nachrede begehst, dann verurteilen wir dich. Es ist nicht so, das ist ja keine Rocket Science.
Ich finde es super, dass wir das machen. viele von den Dingen, die ich vorher... Also ich sehe nach diesem Gespräch viele Dinge aus einer anderen Perspektive, als es vorher war. Und genau deswegen mache ich diesen Podcast und genau deswegen bin ich froh, dass du gesagt hast, dass du herkommst, ich hatte einen Plan, dass wir sehr viel über Medien und so weiter geredet haben, ist dann irgendwo
wir haben überhaupt nicht über Bitcoin gesprochen.
Genau, das würde ich jetzt gerne ganz kurz am Schluss doch noch machen, damit wir zumindest den Titel des Podcasts
jetzt gerecht werden. Darf ich eine Frage stellen? Was ist eigentlich ein Bitcoin?
Ein Bitcoin ist eine elektronische Recheneinheit zur Transport und Speicherung von Wert. Und es ist etwas, das du, und das ist interessant, auch aus Mediensicht, es ist etwas, das im digitalen Raum überprüfbar und garantiert wahr ist. Also was will ich damit sagen? Die Bitcoin kennt nur Bitcoin, das ist ein Lauf, es ist wie ein Metronom. Das läuft alle 10 Minuten, kommt ein neuer Block dazu, dann werden neue Bitcoin ausgeschüttet nach einem gewissen Vorgabe. Es ist wie ein Metronom, an dem du, wenn du möchtest, deine Ersparnisse, deine Zeit, deine Werte orientieren kannst. Und das zum Beispiel auch in einem Nebensatz durch die Kryptographie verwendet werden könnte, um zu unterschreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Video rausbringe, könnte ich theoretisch über die Bitcoin-Blockchain auch den meinen Followern sagen, hey, das bin wirklich ich, das ist nicht AI, das ist so eine Kleinigkeit. Mhm. Ja? Es ist noch viele andere Dinge, aber es ist in seiner praktischen und theoretischen Ausformung in dieser Chaoswelt für mich extrem beruhigend. Ein Beispiel, Als die Russen in der Ukraine einmarschiert sind, das war eines dieser typischen Psycho-Events, wo alle auf Twitter gehangen sind und alle waren fürchterlich fertig und zu Recht auch. Ja? Und mein Gedanke war damals, Gott sei Dank gibt es Bitcoin, nicht für mich, sondern für diese Leute, die da jetzt flüchten müssen. Und ich weiß von wirklich, wirklich vielen, egal ob sie nach Österreich gekommen sind oder anderswo in Europa, die nicht viel anderes mitnehmen konnten als ihre kryptografischen Werte. Weil was willst du mitnehmen? Ne? Kannst, das Haus ist wertlos, die Aktien sind wertlos, das Bankkonto kannst du nicht mehr zugreifen, deine Kunstsammlung kannst du nicht mitnehmen, ein paar Goldbarren kannst du vielleicht noch einpacken, aber viel kannst du auf der Flucht auch nicht mitnehmen.
Und gut.
Hat das geholfen?
Ein bisschen.
Hat das geholfen? Hast du schon, ich habe es mal über Bitcoin geschrieben, ich sollte das anbringen, deswegen bringe ich es jetzt nochmal an. Im November 2023 gab es eine Erwähnung im Falter, die Kryptowährung Bitcoin verbraucht mehr Strom als 235 Millionen Bewohner Pakistans, ergab eine aktuelle Studie, der Fetisch libertärer Anarchokapitalisten als Treiber der Klimakrise. Bitte löschen. Also die Nachricht ist, und das ist vielleicht...
Das ist natürlich ein satirischer Text, ne? Muss man vielleicht dazu sagen. Das ist aus der Rubrik Gut, Böse, Jenseits.
Ja, ja, klar. Und das war Jenseits, oder? Oder war es Böse?
Böse.
Eher Böse, ja. Man kann es nicht löschen. Das ist das Gute dran. Du kannst es nicht aufhalten. Es ist nicht möglich. Und der Stromverbrauch ist ein Argument, wo ich verstehe, dass sich viele dran halten. Aber das hat extrem positive Effekte auch, weil wir könnten dadurch auch die erneuerbaren Energien stark ausbauen, weil wir eine Gelegenheit haben, neue erneuerbare Energiequellen anzuzapfen und die gleich zu monetarisieren. Also du hast gleich einen Abnehmer, der dir keine Fragen stellt. Das ist so wie, jetzt haben wir PV-Anlagen, in Österreich, Deutschland extrem ausgebaut ist und die Einspeistarife gehen immer weiter runter. Du kannst mit einem kleinen Bitcoin-Miner kannst sogar dann noch deine Garage damit heizen und kannst eigentlich theoretisch mehr Geld verdienen als mit Einspeisen ins Netz. Solche Sachen.
Das ist eine Welt, die ich nicht verstehe. Aber es ist auch gut, dass es Welten gibt, die du verstehst und ich gar nicht.
Was ich an dir schätze schon seit langem, ist, dass du dann auch davor zurückschreckst, dann deine Meinung auch auf Twitter oder Blue Sky reinzuhauen bei diesen Dingen, wo du weißt, dass du es nicht verstehst.
Das verstehe ich nicht und das werde ich auch wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr verstehen. Jetzt bin ich bald 52, habe noch statistisch gesehen 29 Lebensjahre und ich lege mein Vermögen anders an.
Wie machst du das? Willst du das sagen oder kannst du das sagen?
Ich habe eine Wohnung und ein Haus und...
Klassischer österreichischer Beton.
Immobilien. Ich habe wohne in einem Garten und mein Geld in das Haus gesteckt, in dem ich wohne.
Wie gesagt, der klassische Weg.
Der klassische Weg.
Und natürlich.
Aber der Wertzuwachs ist fast so, als hätte ich Gold gekauft, habe ich mir jetzt angeschaut. Ne?
Das ist der letzte Teil oder der wichtigste Teil ist natürlich, Bitcoin ist begrenzt im Gegensatz zum Euro und er soll eben einen Ausgleich zu der Inflation bieten, so wie auch Immobilien oder Gold. Ne?
Also ich glaube, das Gescheiteste ist, man gibt das Geld aus oder legt es ein bisschen so an, aber man soll den Kindern nicht zu viel Geld hinterlassen.
Sonst
hakeln es nichts mehr.
Ja. Ein wunderbarer Live-Tipp von Florian Klenk zum Schluss. Sag noch denen, die uns zuhören, wo finden wir dich auf, jetzt hätte ich fast gesagt Twitter, auf Blue Sky und
Auf Instagram und vor allem findet ihr mich unter abo.falter.at. Da kann man sich um Wohlfeile 180 Euro ungefähr oder 170, ich weiß gar nicht genau, ein Jahr lang den Falter abonnieren und ihn digital lesen oder ihn auf Papier lesen, je nachdem, wie man will, und sich in eine völlig andere Informationswelt begeben. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt euch ein Falter-Abo. Das musste ich jetzt sagen.
Nein, das musst du sagen, absolut.
Abo.falter.at. Ihr könnt es auch 4 Wochen gratis ausprobieren. Endet von selber.
Und das hat auch den Vorteil, wie du auch am Anfang gesagt hast, wollte ich noch loswerden. Ich habe auch eine Zeitung jetzt wieder zu Hause und der Unterschied ist einfach, mit kleinen Kindern am Frühstückstisch kann ich Zeitung lesen.
Ja.
Ich kann aber nicht am Handy rumdaddeln, genau. Weil das ist einfach assi.
Genau.
Ja?
Hast du ein Falter-Abo?
Ich habe noch keinen Falter, aber ich habe mir jetzt natürlich...
Aber du nimmst jetzt eins,
ich nehme
oder?
Mir jetzt natürlich ein Falter-Abo, weil ich hoffe... viele Leute werden sich über das, was du gesagt hast, die werden es viel besser wissen und das ist auch fair enough. Ja? Aber ich glaube, es ist eben wichtig, auch mal die andere Perspektive in Longform sich anzuhören und auch zu lesen. Und deswegen wollte ich das machen und ich glaube, es ist uns gelungen.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com.
foundation.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.